Good afternoon.
Guten Tag. Mein Name ist Deborah Freeman und im Namen von LaRouche Pack möchte ich Sie alle zu dem heutigen geschichtlichen Ereignis begrüßen. Zweifelsohne haben viele von Ihnen vor dem heutigen Ereignis schon kommentiert, was das Timing angeht. Also das heißt, den Tag, an dem diese Veranstaltung hier stattfinden würde, nämlich nach den wichtigen Vorwahlen in Indiana und North Carolina. Was ich Ihnen heute sagen werde und ich denke, was auch Herr LaRouche Ihnen unmissverständlich klarstellen wird, ist, was die Nation vor den Fernsehbildschirmen gefesselt hielt gestern, war eigentlich nicht anders als jedes andere Primetime-Drama, was abends also über den Fernseher flimmerte. Tatsächlich haben die meisten nicht verstanden, was hier wirklich passiert ist. Denn was wir vor uns sehen in unserer Nation heute, ist nicht einfach nur eine Vorwahlkampagne. Wir sehen hier nicht das Rennen zwischen zwei Demokraten und dann letztlich zwischen einem Demokraten und einem Republikaner, sondern was wir hier erleben, ist, dass wir seit der Ermordung von Abraham Lincoln Elemente in unserer Nation haben, und zwar einen Krieg, einen Kampf um das Überleben republikanischer Regierungsformen auf diesem Planeten gegen das britische Imperium. Und heute ist dieser Krieg in die letzte Phase eingetreten. Wohin es für die USA und für die Welt im Ganzen geht, wird nicht auf einer politischen Versammlung im August bestimmt. Es wird auch nicht durch eine Wahl, eine allgemeine Wahl im November entschieden. Die strategischen Fragen, die Zukunft dieser Nation bestimmen und tatsächlich auch die Zukunft des Planeten, werden heute entschieden. Sie werden entschieden dadurch, wie die Führung dieser Nation auf die Herausforderung der strategischen Lage reagiert. Als ehemaliger Präsidentschaftskandidat, als Staatsmann, als Wirtschaftswissenschaftler und als Gründer dieses politischen Aktionskomitees hat Lyndon LaRouche diese Fragen wiederholt vor die US-Bevölkerung gestellt. Und tatsächlich ist es die Organisierarbeit seiner Bewegung gewesen, die bereits zu einem großen Teil die Themen geformt hat und die Diskussion geformt hat, die letztlich zu der Präsidentschaftswahl führen wird. Jedoch verstehen nicht genug der Amerikaner, was hier passiert. Und auch die Führung oder die Möchtegern-Führung dieser Nation versteht zum Großteil nicht, was hier passiert. Und ich denke, dass Herr LaRouches Präsentation heute ein großer Schritt sein wird, dieses Verständnis zu verbessern. Also herzlich willkommen, Lyndon LaRouche.
Thank you all. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank, Deborah.
The issue is not the election.
Die Frage ist nicht die Wahl. Die Wahl ist eine Schlacht in einem Krieg. Es ist nicht der Krieg an und für sich. Das Ergebnis dieser Wahl. Die Frage ist im Grunde genommen, wie die Schlacht gewonnen oder verloren wird. Wir haben zwei Desaster, die Präsidentschaftskandidaten sind. Obwohl eine gute Wählerschaft hat, die wichtig ist, die also auch einen Begriff oder einen Sinn hat für die unteren 80% der Einkommensklassen. Hillarys Kampagne ist sehr bedeutend, aber die Frage, die sich stellt, ist, dass Kräfte in Großbritannien mit ihren Handlangern in den USA gesagt haben, dass die Wahl von Hillary Clinton, selbst allein die Nominierung von Hillary Clinton, bedeuten würde, dass Bill Clinton und Hillary Clinton im Weißen Haus sein würden. Und dieses wird das britische Empire, wie es sich im Augenblick verhält, mit seinen Lakaien in Washington und anderswo, sie sind entschlossen, dass dies nicht passieren wird. Wir reden hier von Methoden wie Attentaten, Ermordungen, wenn es notwendig sein sollte, um zu verhindern, dass Hillary Clinton Präsidentin wird. Es ist nicht nur die Tatsache, dass die Republikaner massenweise sich eingeschrieben haben in der demokratischen Wahl, um Obama zu wählen, sowohl in Indiana als auch in North Carolina. Das ist eine riesen Fälschung. Ich habe Hillary gesagt, sie soll das aufdecken, sie soll das angreifen. Ich habe gesagt, ich kann das riechen, das stinkt. Diese gesamte Wahl war sehr verfälscht. Wie das gemacht wurde, wissen wir nicht. Aber eins wissen wir genau, dass es eine massive republikanische Wählerschaft für Obama gab in diesen demokratischen Vorwahlen. In anderen Städten in North Carolina ging alles eigentlich, wie man erwartet hatte, wie in den Umfragen erwartet wurde, bis in die letzten Minuten, als auf einmal Massen von Wählern wählten, die eigentlich noch gar nicht geboren sind. Und die Frage, die hier zur Diskussion steht, was hiervon abhängt, ist der Dritte Weltkrieg. Das britische Empire, auch bekannt als das anglo-holländische Finanzweltreich, hat auf seiner Abschussliste die Hauptnationen Eurasiens, Indien, China und Russland. Diese anglo-holländische Finanzschleimpilz verwandelt jetzt schon Europa durch das Programm des Europäischen Reformvertrags, des Lissabon-Vertrags, in eine Kolonie des britischen Weltreichs. Wenn dieser Vertrag verabschiedet wird und tatsächlich in Kraft tritt, wird es keine einzige Nation westlich von Weißrussland geben, die überhaupt irgendeine Souveränität hat. Das britische Weltreich würde die gesamte Region von Portugal bis an die Grenzen von Weißrussland und Russland kontrollieren, als eine Marionette der anglo-holländischen liberalen Finanzinteressen. Diese Interessen, die in den USA repräsentiert werden, die seit langer Zeit, insbesondere seit 1971/72, die Kontrolle erlangt haben über den US-Dollar und die jetzt sozusagen den USA den Todesstoß versetzen wollen. Das ist die Frage. Das ist das Thema. Ich meine, in der Demokratischen Partei muss man sagen, die Leute an der Spitze sind im Allgemeinen hoffnungslos korrupt. Sie lügen wie gedruckt. Ich habe das gesehen, wie sie im Fernsehen gestern sagen. Was tatsächlich die Tatsachen waren und was diese Leute sagten. Das waren zwei vollkommen verschiedene Dinge. Wir sehen hier das Gespenst eines Krieges zwischen einem Weltreich, das kontrolliert wird von dem anglo-holländischen Finanzkartell, dasselbe Kartell, das Mussolini in die Macht gebracht hat in Italien und Hitler in die Macht gebracht hat in Deutschland. Wir sind jetzt an dem Abgrund, dass etwas ähnlich wie Hitler die Macht ergreift in den USA. Wenn sie die USA kontrollieren und den Teil Europas kontrollieren, der den Europäischen Reformvertrag unterschreibt, dann wird man einen Krieg entstehen sehen gegen den Kontinent Afrikas und gegen die Nationen Eurasiens. Man wird Diktaturen sehen, massenweise Hungersnöte, Hungerstote, das Auslöschen der Bevölkerung auf großen Teilen des ganzen Planeten. Das ist das britische Programm. Das ist der Nahrungsmittelkrieg. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Wir behandeln hier nicht einfach eine Wahl. Wir behandeln hier die Frage, ob es in den USA, in den oberen Schichten der Gesellschaft, die moralische Überlebensfähigkeit noch gibt. Und wenn ich mir die Führung der Republikanischen und der Demokratischen Partei angucke, dann sind wir nicht moralisch überlebensfähig. Wir haben dieselbe Korruption, die ermöglicht hat, dass ein Hitler in den 20er und 30er Jahren an die Macht aufsteigen konnte in Deutschland. Dort stehen wir. Wir müssen diesen Krieg gegen dieses Bereich des Bösen gewinnen. Für mich ist das der Kampf gewesen, seit ich im Zweiten Weltkrieg, am Ende des letzten Weltkrieges in Asien gedient hatte, unter Franklin Roosevelt. Ich war in Burma, was man jetzt Myanmar nennt, und in der Region von Kalkutta. Und ich sah das britische Weltreich unter den Umständen und anderswo, wie sie die Unabhängigkeitsbestrebungen Indiens niedergeschlagen haben. Wenn man sich ansieht, was Franklin Roosevelts Absichten waren, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, bevor er starb, seine Absicht war, Kolonialismus und alle Formen des Imperialismus auszulöschen auf diesem Planeten, für immer zu beenden. Seine Absicht war, dass wenn der Frieden gesichert sei, dass die Macht der USA, die durch seine agroindustrielle, landwirtschaftsindustrielle Macht gewachsen war, es war die größte Macht, die auf diesem Planeten aus einer einzigen Nation jemals hervorgegangen war. Er wollte diese Macht nutzen, indem man die Rüstungsindustrie umrüstete, diese Rüstungsindustrie umzuwandeln in eine Produktionsmaschine. Und es war Roosevelts Absicht, ganz spezifisch, beispielsweise in Afrika, die kolonisierten Nationen zu nehmen und sie zu befreien, indem man ihnen nicht nur die politische Freiheit gewährte, sondern indem man ihnen die wirtschaftliche Hilfe und die Technologie geben würde, dass sie ihre eigenen Probleme lösen könnten und aus der Kolonialknechtschaft hervorgehen könnten und auf eigenen Beinen stehen und sich selbst ihr eigenes Schicksal ergreifen könnten. Und darum schuf er eine Institution, die Vereinten Nationen, die damals geschaffen wurden zu diesem Zweck gegründet, dass auch viele Nationen, die erst noch gegründet werden würden, dort einen Eingang finden würden. Und innerhalb von Stunden nach Roosevelts Tod ging Harry Truman auf die Seite des Üblen über, auf die Seite des Weltreichs, auf die Seite Churchills. Und es wurde verhindert, dass Franklin Roosevelts Absichten umgesetzt würden, weil die britisch entschlossen waren, zu verhindern, dass diese Absicht der entkolonisierten Weltordnung umgesetzt würde, wie sie heute entschlossen sind, Simbabwe zu zerstören und Simbabwes Unabhängigkeit nicht zu erlauben. Wie sie entschlossen waren, seit 1763, als die USA hervorgingen aus der Revolte gegen den sogenannten Frieden von Paris und das britische Weltreich sofort mobilisierte, den USA die Rechte wegzunehmen, die Industrie zu zerstören, die Landwirtschaft zu zerstören und die USA auszuplündern. Und wir haben nicht den Krieg gesucht, sondern die Unabhängigkeit. Aber wir mussten einen Krieg kämpfen gegen das britische Weltreich. Ein ganz wichtiger Teil der Geschichte. Die meisten Leute in diesem Land und in anderen Ländern auf der Welt sind heute leider relativ dumm. Denn sie glauben nicht mehr in nachfolgende Generationen. Sie glauben nicht mehr an die Unsterblichkeit des menschlichen Individuums. Dass ein Mensch, nachdem er gestorben ist, in seiner Persönlichkeit weiterlebt durch das, was er geleistet hat, was er getan hat für zukünftige Generationen. Es war früher ein ganz einfaches Prinzip, selbst für Einwandererfamilien, die auswanderten oder in die neue Welt gingen und arbeiteten, damit es ihren Kindern und vor allen Dingen auch ihrer Enkelgeneration besser gehen würde als ihnen. Wir hatten das ja hier in den USA. Der Arbeiter aus Italien, der eingewandert war, arbeitete hart und sein Enkel wurde dann ein Arzt oder ein Ingenieur. Deswegen nannte man uns das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja. Dieses Prinzip, wir sind keine Tiere, wir sind keine Affen als Menschen, ja, die wir sterben und vielleicht ein anderer Affe sich an unseren Namen erinnert. Wir sind Menschen und haben die Fähigkeiten kreativer, schöpferischer Begabung, die kein anderes Lebewesen hat, um diese zu nutzen für die Zukunft der Menschheit, sodass selbst nach unserem Tod das, was wir beigetragen haben, durch diese Fähigkeiten weiter ausstrahlt, unsere Persönlichkeit weiter wirkt in dem Guten für zukünftige Generationen. Das ist verloren gegangen, insbesondere mit den 68ern, die ihre Moralität schon fast bei Geburt verloren haben. Das ist etwas, was ihnen angetan wurde. Es wurde ihnen angetan von ihren Eltern oder zumindest mit der Erlaubnis ihrer Eltern und ihrer Lehrer. Sie haben diesen Begriff ihrer eigenen Unsterblichkeit verloren, der Kontinuität von Kultur. Sie haben den Begriff verloren der Bedeutung nationaler Kulturen, ja, die notwendig sind, mit solchen Problemen, wie sie die Menschheit heute gegenüberstehen, zu lösen. Ja, denn es ist in der nationalen Kultur, dass die schöpferischen Fähigkeiten der Menschen entwickelt werden. Wir wollen keinen Turmbau zu Babel. Die schöpferischen Fähigkeiten sind in allen Menschen gleich. Aber die Art und Weise, wie sie entwickeln werden, ist in der Kultur und in der eigenen Hochsprache. Und wir müssen diese Kulturen entwickeln und zusammenbringen für die gemeinsamen Ziele und Zwecke der Menschheit. Diese Perspektive ist uns genommen worden. Wie uns Franklin Roosevelt genommen wurde durch den Tod und ersetzt wurde von Harry Truman. Und Truman hat sofort im Namen des britischen Weltreichs die Macht der USA genutzt, um die Wiederkolonisierung, die Neukolonisierung durchzusetzen und zu unterstützen. Das ist in Afrika passiert. Es gibt keine wirklich freien Nationen in Afrika. Sie haben Freiheit in Graden, aber diese Freiheit ist bedingt. Und diese bedingte Freiheit wird in London gesteuert. Es ist eine Kolonie. Wer hat Afrika eine Kolonie gemacht? Die USA haben das durchgesetzt. Genau entgegengesetzt der Absicht von Franklin Roosevelt. Truman unterstützte die Briten. Indochina, welches befreit worden war, durch seine eigene Anstrengung mit der Unterstützung Franklin Roosevelts durch Ho Chi Minh. Diese Nation, die Japaner, die aufgegeben hatten, die kapituliert hatten, wurden auf einmal befreit. Die japanischen Soldaten bekamen ihre Waffen zurück von Truman, um Indochina neu zu besetzen, damit es dann wieder den Briten übergeben würden. Dieses dann den Franzosen wieder übergeben hatten. Ja, Indochina hatte sich von französischer und holländischer Besetzung befreit. Und was ist passiert? Die Anglo-Amerikaner haben die Kolonisierung Indonesiens durchgesetzt. Man hat die wesentlichen Freiheiten weggenommen. Genau dasselbe wie in Indien. Ja, man hat ihnen die politische Freiheit gegeben, aber man hat immer wieder sozusagen eine Leine, man hat sie an der Leine gehalten, an einer wirtschaftlichen Leine, wie Jawaharlal Nehru das auch sah. Ja, das sind die Umstände in Afrika, in Südwestasien, ja, oder die USA durchgesetzt haben in Mittel- und Südamerika. Und so sind wir abgefallen von der Nation, die wir gewesen waren, in eine Truman-Nation, ein Lakai des britischen Weltreichs. Denn wir hatten in New York und anderen Orten Finanzinstitutionen wie beispielsweise der Großvater des gegenwärtigen Präsidenten Prescott Bush, der den Scheck unterschrieb von einer New Yorker Bank, Brown Brothers Harriman, um Hitler an die Macht zu bringen, die NSDAP neu zu finanzieren im Herbst 1932. Das war der Großvater des jetzigen amerikanischen Präsidenten, der jetzt George Bush, eine Koksnase, ja, eine Koksnase, die unter der Kontrolle ist von einem Pavian, Dick Cheney, der wiederum letzten Endes seine Position nur George Shultz verdankt, George P. Shultz. Ja. Und wir haben Felix Rohatyn auf der demokratischen Seite. Ja. Ein Bankier, der die Fäden zieht an der Sprecherin des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi. Rohatyn und George Shultz haben gemeinsam die Machtergreifung Pinochets in Chile, des faschistischen Diktators Pinochets in Chile, ermöglicht und organisiert und orchestriert. Das sind die Leute, die die Politik in den USA kontrollieren. Ja. Das ist das Problem. Oh, die Leute sagen, wie können Sie denn so über die Briten reden? Das sind doch unsere Cousins. Naja, es sind ja nicht wirklich die Briten, dieses englische Volk oder das britische Volk. Was wir das britische Empire nennen, oder dieses anglo-holländische Finanzweltreich, diese anglo-holländische Operation, deren Grundlage zurückgeht auf Venedig, das ist ein Syndikat von Financiers, die so gemeinsam zusammen so etwas bilden wie eine Heuschreckenplage. Ja? Ich will mir ein Beispiel geben. 1971 wurde ein Präsident, ein vollkommener Handlanger für London, der von den Weathermen-Terroristen gewählt wurde, weil die Weathermen, also diese wahnsinnigen 68er-Terroristen, haben die Demokratische Partei geteilt zwischen denen, die an der Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung orientiert waren, und diesen wahnsinnigen Dienstleistungsorientierten. Und so wurde Richard Nixon gewählt. Richard Nixon war ein Faschist, sein Regime war ein Faschist. Wir haben es zwar bekämpft, aber wir haben es und auch abgewehrt, aber wir haben es nicht entwurzelt. Und seit 1971, seit der Aufkündigung der Goldpreisbindung des Dollars, seit dem Ende des Bretton Woods-Systems, sind die USA in allen wesentlichen Merkmalen ihrer Wirtschaft zerstört worden, als eine amerikanische Wirtschaft. Wenn man sich fragen soll, was mit den 68ern los ist, wenn man die nicht mag, dann muss man Harry Truman die Schuld geben. Er gebar sie alle auf eine mysteriöse Art und Weise. Na, die oberen 20%, das sind die Kinder von Truman und die Rockefeller-Brüder, Nelson, John D. und so weiter. Ja. Die drei, mit Hilfe der Trilateralen Kommission, haben die US-Wirtschaft von innen zerstört in den 70er Jahren. Unter der Trilateralen Kommission von David Rockefeller, die Jimmy Carter an die Macht gebracht haben, er hat immer nur Mr. Rockefeller zugehört, ja, der ihm die Dollar in die Wahlkampftruhe steckte. Jimmy Carter ist vielleicht ein ganz guter Ex-Präsident jetzt, aber er war ein schrecklicher Präsident, während er an der Macht war. Es ist nie gut, einen Präsident zu haben, der ein Aufziehspielzeug ist für einen Rockefeller. Und dann geschah eine weitere Veränderung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die Globalisierung. Ja. Was haben wir gemacht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion? Wir haben Ostdeutschland geplündert. Wie ist das passiert? Durch Margaret Thatcher und Mitterrand. Und Mitterrand war ein Handlanger der Briten, das weiß ich. Das weiß ich persönlich. Ich hatte Treffen in London, wo mir gesagt wurde, nein, nein, Mitterrand ist unser Mann. Wir besitzen ihn. Wir haben ihn in der Tasche. Und Mitterrand und Margaret Thatcher haben Deutschland zerstört. Und es wird noch heute zerstört. Wie auch andere Länder. Die deutsche Technologie, die in Deutschland entwickelt wurde, wird in verschiedenen Ländern benutzt, insbesondere in China, aber in Deutschland darf man sie nicht anwenden. Vor allem Kernkraft gibt es ja kaum noch in Deutschland. Und wo es existierte, wird es zerstört. Die Technologie wird zerstört. Wofür? Für das britische Weltreich. Noch schlimmer. Wenn man wird finden, was mit der Globalisierung passiert ist, betrifft auch die Menschen in diesem Land sehr viel, sehr. Man hat Industrien in der Fertigung, Landwirtschaft auch insbesondere, und hat also Unternehmen, die also gute, die gute Fertigung hatten und gute landwirtschaftliche Produktion. Man hat diese Industrien abgebaut und hat diese Industrien dort aufgebaut, wo die unteren 80% der Bevölkerung im Allgemeinen nicht lesen können. Und man hat dort eine Art von Manufakturkolonien in diesen Gebieten, wo die unteren 80% auch an dem politischen Leben nicht teilnehmen können. Man hat eine Weltdiktatur unter der Globalisierung, die man eigentlich besser einen neuen Turmbau zu Babel nennen sollte, ist derselbe Prozess, durch den die USA zerstört wurden, Deutschland zerstört wurde, Italien zerstört wurde, Frankreich zerstört wurde und jetzt eben die Absicht, Krieg zu führen gegen China, Indien und Russland. Nichts weniger als das, als die Zerstörung und die Zerschlagung Chinas, die Zerschlagung Russlands, die Zerschlagung Indiens. Das ist die Politik des britischen Weltreichs heute. Das ist die Politik. Jede Nation auf dem kontinentalen Europa, westlich von Weißrussland und westlich von Russland zu nehmen, unter dem Lissabonner Vertrag, dem EU-Reformvertrag, der jetzt von vielen Parlamenten in Europa ratifiziert wird, soll jede Nation in Europa vom Atlantik bis nach Weißrussland und Russland jeder Souveränität berauben. Es wird keine Regierung geben in Europa, die die Autorität haben wird, die Autorität dieser Lissabon-Vertragsorganisation, der Bürokratie in Brüssel, zu widersprechen. Da ist die Bühne schon bereitet durch den Lissabon-Vertrag. Und die Kräfte in Europa, die nicht in der NATO sind, werden mit der NATO verbunden und verquickt für Kriege. Gegen wen? Gegen Russland, andere Teile der ehemaligen Sowjetunion, die nicht Russland sind, China, Korea, Indien und Südwestasien, wo sie jetzt schon eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, dort alles kurz und klein zu hauen. Die Absicht ist, die USA zu eliminieren. Denn solange wir existieren, sind wir ein Problem für diese Absichtigen. Ich werd jetzt diese wirtschaftlichen Fragen mal ansprechen. Vielleicht werden wir das nachher in der Frage- und Antwortperiode behandeln.
Anyway, but what happened relevantly now to this present situation?
Was jetzt in dieser gegenwärtigen Situation geschehen ist, vor ungefähr 9 Monaten, etwas mehr als 9 Monate her, am 25. Juli letzten Jahres, 2007, habe ich hier in Washington, D.C., in einem solchen Forum eine Äußerung gemacht, und zwar, dass die allgemeine Zusammenbruchskrise des Finanzsystems schon in vollem Gang sei. 3 Tage später begann, was einige Narren die Subprime-Krise genannt haben. Es war keine Subprime-Krise. Man hat es vielleicht schon mal gesehen, wie ein Gebäude gesprengt wird. Das war, was die Subprime-Krise ist. Die Subprime-Krise war der Unterbau dieses Gebäudes, welches gesprengt wurde und welches zusammenbrach. Aber der Zusammenbruch war ja nicht nur der Zusammenbruch des Subprime-Systems, sondern es war der Zusammenbruch des gesamten internationalen Finanzsystems und Währungssystems. welche jetzt in einer hyperinflationären Phase ist. Wir befinden uns jetzt schon in einer Hyperinflation. Zu jenem Zeitpunkt, am 25. Juli letzten Jahres, habe ich eine Maßnahme eingeführt, eine von einigen Maßnahmen, die ich entwickelt habe, für die Verteidigung der USA in dieser neuen Weltwirtschaftskrise. Es ist mehr als eine Weltwirtschaftskrise. Es ist mehr etwas wie das, was Europa geschah im 14. Jahrhundert, als die Bank, die Luca Bank, das Lombard-Bankensystem zusammenbrach. Wir sind jetzt wirklich in einer Periode, wo die Welt im Begriff ist, in ein neues, finsteres Zeitalter abzustürzen, ähnlich, aber schlimmer als das, was Europa mitten im 14. Jahrhundert zustieß. Die Maßnahmen, die ich vorschlage, war das erste, das HBPA, das Gesetz zum Schutz der Banken und Heimeigentümer, die wir jetzt überall zirkulieren in den verschiedenen Bundesstaaten. Das heißt, dass die Haushalte, die ihre Hypotheken nicht bezahlen können, nicht der Zwangsversteigerung, der Zwangsvollstreckung anheimfallen. Man erlaubt ihnen, in ihren Häusern zu bleiben und sie zahlen eine vernünftige Rate, so etwas wie eine Miete, bis wir diesen Schlamassel bereinigt haben. Wir wollen nicht die Gemeinden zerstören, wir wollen auch nicht die Leute auf die Straße setzen. Die Menschen müssen in ihren Häusern bleiben. So haben wir dann eine Struktur, mit der wir anfangen können. Um das machen zu können, und das ist der zweite Teil, muss man den Banken Bankrottschutz gewähren, zumindest den eingetragenen Bundes- und Landessparkassen und Raiffeisenbanken, solchen Geschäftsbanken. Also man soll Bernanke und die Federal Reserve nach Hause schicken, ja, und dorthin schicken, wo er hingehört. Und man muss das gesamte System der Federal Reserve, das bankrott, weil seine Mitglieder bankrott sind, in die Bankrottverwaltung des US-Finanzministeriums zu nehmen. Es gibt noch Leute im Finanzministerium, aber es würde noch Leute in der Federal Reserve geben, die dort arbeiten, die allerdings ihre Anordnungen vom Finanzministerium bekämen, sodass es wie in einer Bankrottverwaltung funktionieren würde. Diese Situation der hyperinflationären Explosion verbreitet sich im Augenblick in der ganzen Welt. Und es gibt einen Teil dieser Hyperinflation, die sehr relevant ist. Wenn man sich ansieht, was gestern passierte, wegen der Operation, der Verfälschungsoperation, die in diesen Wahlen, in den Vorwahlen in den USA stattfanden, weil viele Republikaner in der demokratischen Vorwahl mitgewählt haben. Was kann diese Raubtiere, diese Mörder, diese Parasiten besiegen? Diejenigen, die hinter der Kontrolle der demokratischen Partei an der Spitze stehen und die versuchen wollen, die Möglichkeit einer Präsidentschaft Hillary Clintons absolut zu verhindern. Wie können wir diese Leute besiegen? Warum wollen sie das verhindern? Sie wollen verhindern, dass die USA ein Teil der Lösung sein würde. Wenn man den Leuten diese oder jene die Dinge wegnehmen, Stück für Stück, dann werden die unteren 80% im Allgemeinen versuchen, sich zu kompromittieren, Kompromisse zu machen, sagen, vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, es wird, also alle müssen den Gürtel enger schnallen. Aber mit der Nahrung ist es anders. Wenn wir heute Abend kein Essen mehr haben, um am nächsten Morgen zu frühstücken, dann nehmen die Leute das persönlich. Und das verbreitet sich in der ganzen Welt. Seit einigen Monaten gibt es eine weltweite Nahrungsmittelkrise, die aus verschiedenen Gründen entstanden ist. Von verschiedenen Finanzpolitik, Handelsabkommen, die organisiert wurden von der Welthandelsorganisation, von der WTO. ja, die auch verursacht wurde mit diesem Biotreibstoff. Wahnsinn, das ist ein riesiger Schwindel, wo Nahrungsmittel zerstört werden für Treibstoffe. Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür. Die einzige Rechtfertigung oder die einzigen, die versuchen, so etwas zu rechtfertigen, ist der WWF von Prinz Philip. Zum Beispiel sagt Prinz Philip und der WWF jetzt in Nordwest-Mexiko, man darf also die Vampir-Fledermäuse nicht stören, die dort leben, indem man ein riesiges Wassermanagementsystem dort baut, das sogenannte Plino. Man kann jetzt also Broschüren bekommen vom WWF über die Vampir-Fledermaus, was für wunderbare Zunge sie hat und wie es funktioniert, dass sie einen, also wenn sie einen beißt, den ganzen Tag lang leersaugen könnte. Und wir sollen also da voller Verwunderung und Bewunderung stehen bleiben und sagen, ja, richtig so, wir dürfen hier keine Landwirtschaft betreiben und keine Wassermanagement, um also die Menschen dort, die menschlichen Lebensbedingungen zu verbessern. Wegen der Vampirfliedermaus. Wenn Mexiko es schafft, diese Art von Wasserbauprojekte durchzuführen, dann gibt es in Mexiko die technischen Fähigkeiten, sehr schnell den Prozess, wo jetzt also Millionen von Mexikanern auswandern müssen, weil sie zu Hause keine Existenz gründen können, ja, und auf derselbe Art und Weise jetzt massenweise Mexikaner aus den USA ausgewiesen werden sollen, aber wo sollen sie denn hin? Weil sie kein Wasser haben. Sie haben ja Mexiko verlassen, um dort in den USA fast als Sklaven zu arbeiten. Ja. Sie waren vielleicht Bauern früher, in Bereichen wie Sonora. Ja, ihre Frauen waren keine Landwirte. Es waren die Männer, die dort die Landwirtschaft betrieben haben. Das landwirtschaftliche Produkt in diesem Bereich ist zurückgegangen, weil die Leute ausgewandert sind. Es gibt ein riesiges Wassersystem, welches, wenn man es organisierte, erlauben würde, große Bereiche wieder der Landwirtschaft zugänglich machen würde, sodass massenweise Millionen von Mexikanern zurückkehren könnten nach Sonora, wenn sie das wollten, um dort diesen Bereich wieder der Nahrungsmittelproduktion zuzuführen. Wenn die FAO, die Weltnahrungsmittelorganisation, beschreibt, dass der Engpass, das, was wir produzieren, tatsächlich nur etwa die Hälfte der Nahrungsmittelproduktion ist, die wir brauchen würden für die Menschheit. In vielen Bereichen brauchen wir Bewässerungsprojekte und ähnliche Infrastruktur. Aber wir müssen in der kurzen Frist die Nahrungsmittelproduktion verdoppeln, um die Bedürfnisse der Menschheit zu befriedigen. Ja, es gibt so Leute wie die Frau Merkel in Deutschland, die so sagen, naja, das Problem ist, dass also die Nahrungsmittelpreise steigen, weil man in Indien jetzt zweimal isst. Wohingegen in Wirklichkeit große Teile der Welt, wo man früher drei Mahlzeiten am Tag gegessen hat, mittlerweile nur noch zwei Mahlzeiten isst und in die Richtung sich entwickelt, dass man bald nur noch eine Mahlzeit am Tag essen wird. Die Situation in Afrika ist unvorstellbar. Ja. Nehmen Sie sich Simbabwe. Simbabwe war einer der größten Kämpfer gegen das britische Empire. War früher Rhodesien genannt und hat eine sehr, sehr starke Kultur, die gestärkt wurde noch durch die Tatsache, dass sie Kämpfer waren gegen das britische Empire. Aber man erlaubt ihnen nicht, das eigene Territorium, das eigene Gebiet, Hoheitsgebiet zu entwickeln, weil man das in London nicht möchte. Und London möchte, dass also die Farmer, die weißen Farmer in Rhodesien, in Simbabwe, die man erlaubt zu funktionieren, indem man auch die technischen Möglichkeiten gibt, damit sie Nahrungsmittel produzieren für Großbritannien. Ja. Aber der Rest der Bevölkerung wird jeder Entwicklungsversuch verhindert. Da muss man sich nur die Politik des NSSM 200 ansehen, der Nationalen Sicherheitsstudie 200 unter Henry Kissinger. Die Politik, die dort formuliert wird, heißt, die Rohstoffe in Afrika gehören den Angloamerikanern. Wenn die Afrikaner sich entwickeln und ihre Bevölkerung wächst, dann werden sie diese wertvollen, kostbaren Rohstoffe aufbrauchen. Deswegen müssen wir sie unterdrücken. Was macht man da? So wie Kitchener das gemacht hat. Oder Kitson. Kitson, der den Mau Mau Aufstand organisierte in Kenia. Das war eine koloniale Operation. Und eine ganz ähnliche Operation wurde jetzt gerade vor kurzem wieder durchgeführt. Was man jetzt in Simbabwe versucht, ist dasselbe. Das sind koloniale Operationen. Das ist, was wir bekämpfen müssen. Wenn ich jetzt die Frage der Wirtschaftswissenschaft, der Ökonomie wieder ansprechen kann. Ich bin Ökonom und ich kann Ihnen sagen, dass ich ein guter bin, aber es gibt tatsächlich leider nur sehr, sehr wenige überhaupt kompetente Ökonomen auf diesem Planeten. Viele Leute wissen gar nicht mehr, dass es mal ein amerikanisches System politischer Ökonomie gab, das auch einige Menschen sehr gut verstanden, das vollkommen entgegenstand dem freien Handel und des Freihandelssystems des britischen Weltreichs. Unter unserem System, wie einige von Ihnen wissen sollten, ist dass unser verfassungsmäßig garantiertes System heißt, dass Geld geschaffen und veräußert werden kann, ausschließlich von der US-Bundesregierung. Keine andere Agentur hat die Befugnis, Kredit zu veräußern und Geld zu drucken. Keine Federal Reserve, niemand. Dieses Gesetz heißt, dass die Exekutive, also die Regierung, entweder Geld veräußert oder Kredit schafft, der in Geld verwandelt werden kann, mit der Zustimmung des US-Abgeordnetenhauses. Das ist eine Greenback-Politik, so wie sie Abraham Lincoln machte. Die europäischen Systeme haben nicht eine solche Form. In dem europäischen System wird das Geld von Zentralbankiers, die letzten Endes Versammlungen sind, von Privatbankeninteressen und vielleicht ein bisschen Regierung mit hinuntergemischt. Das Zentralbankensystem schützt die Bankiers gegen die Intervention der Regierung. Das heißt, dass die Bevölkerung kann nicht ihr eigenes Geld kontrollieren, wohingegen unter dem US-System hat die Bundesregierung die Kontrolle über das Geld und schützt die Währung und schützt die Bevölkerung. Das heißt, es gab immer die Absicht, dieses amerikanische System zu zerstören. Da hatten die Leute die Idee des sogenannten Freihandelssystems. Leider ist das Problem, wie ich schon sagte, dass es sehr wenige kompetente Ökonomen gibt. Eigentlich muss man sagen, sie sind alle inkompetent. Aber manche von ihnen sind nicht dumm. Das heißt, sie sind im Grunde genommen sehr spezifisch inkompetent in der Frage zu definieren, was ist eine Ökonomie und wie funktioniert sie. Aber sie sind nicht dumm, was also die praktischen Fragen betrifft, wie geht man mit diesem verrückten Ding namens Geld um? In glücklicheren Tagen in der Vergangenheit, als ich noch ein Unternehmensberater war, haben wir also oft wenn wir in ein Unternehmen hineingingen, um eine Beratung zu machen, gab es diejenigen, die in der Produktion waren und die in der Entwicklung waren, die auf eine bestimmte Art und Weise dachten. Und als die Wall Street mehr und mehr also Einfluss gewann, gab es die Leute, die also dachten wie die Menschen an der Wall Street und die also mehr und mehr auch die Unternehmenspolitik kontrollierten, die Aktionäre, die Eigentümer. Die kamen dann oft sozusagen in diese Firma hinein und diese Firma operierte mit ihren Abteilungen, die also Entwicklung, Produktentwicklung, Produktion, ja, Fertigung und so weiter. wie also jedes produktive Unternehmen schon immer funktionierte, und vor allen Dingen in der Vergangenheit. Und auf einmal sagt die Bankentruppe, sagt, nein, nein, Sie werden jetzt diese Firma im Interesse der Aktionäre führen. Und zwar nicht nur der Aktionäre dieser Firma, sondern der Aktionäre eines Bankensystems, in dem ein Konsortium von Finanzinteressen die Politik für alle möglichen Firmen in der amerikanischen Wirtschaft bestimmen und mehr und mehr auch die Kontrolle über diese Firmen gewinnt. Das Freihandelssystem gründet worauf? Gründet im Grunde genommen auf dem altertümlichen merkantilistischen Bankensystem, wo die privaten Finanzinteressen die Wirtschaft kontrollieren. Diese Mächte kontrollieren dann auf der anderen Seite auch die Regierung. Und das ist genau, womit wir es heute zu tun haben. Wir haben mit einer Situation zu tun, in der die US-Regierung vollständig von internationalen Finanzinteressen kontrolliert wird, die in London ihren Sitz haben. Als Nixon an die Macht kam, hat seine Regierung unter dem Rat von George P. Schulz das Bretton Woods-System zerstört. Man hat die Goldpreisbindung des Dollars aufgegeben und hat in der darauffolgenden Periode gab es eine zweite Operation, die aus Europa kam. Sie wurde von Bankiers, die in der Ölproduktion in Südwestasien involviert waren, gestartet. Sie schufen in den 1970ern eine vollkommen künstlich herbeigeführte Verknappung von Öl in den 70er Jahren, die berühmten Ölschocks. Es gab Öltanker, die ankerten vor den Küsten der USA, auch anderen letzten Ländern, aber insbesondere der USA. Und weil sie dort ankerten und nicht zu Hafen gehen konnten, gab es eine künstliche Verknappung. Und was dann passierte, war Folgendes. Wir hatten die Macht über unsere eigene Währung und den Wechselkurs verloren. Und jetzt wurde die Macht, den Preis des Dollars zu bestimmen, von dem sogenannten Ölkartell, ja, die in Amsterdam basierte, die am Tagesmarkt dort mit dem Öl handeln. Von dem Zeitpunkt an, unter Nixon und den Rockefeller-Brüdern in den 70er Jahren, haben wir jeden Teil der wesentlichen Struktur unserer Wirtschaft, wie sie uns aus der großen Weltwirtschaftskrise unter Franklin Roosevelts Führung hervorgegangen war, zerstört. Wenn man sich jetzt den Kampf ansieht, zuallererst ging es in dem Kampf um die USA gegen Großbritannien. Das war ein Kampf für unsere Freiheit. Es war ein Kampf gegen die Anstrengungen der Briten, uns zu zerstören. Zum Beispiel, dass die Briten durch ihre spanischen Lakaien die Sklaverei hier einführten und verbreiteten. Ja. Das Sklavensystem in den USA wurde durch die Spanier von den Briten kontrolliert. Diese Operation war nicht nur das Sklavensystem, sondern es ging tatsächlich darum, die USA zu zerteilen, zu zerschlagen, indem man sie aufteilte in die Sklavenstaaten und die Nicht-Sklavenstaaten. Das besiegte Abraham Lincoln, indem er die Union rettete in dem Bürgerkrieg. Das Ergebnis davon war, dass die USA sich als eine souveräne kontinentale Macht entwickelte, vom Atlantik bis zum Pazifik. Wir entwickelten uns zum großen Teil durch die Einwanderung, durch die Entwicklung der Landwirtschaft, und die Grundlage dafür war, dass wir in dem Fall ein nationales Eisenbahnsystem entwickelten. Und die Macht, die wir repräsentierten, als wir hervorgingen unter Abraham Lincoln im Sieg gegen die Briten in diesem Bürgerkrieg, daraus hervorgehend wurden die USA zu einer Bedrohung für das britische Weltreich durch die Tatsache, dass Russland ab 1876, Deutschland ungefähr ab 1879 und andere Nationen begannen, kontinentale Eisenbahnsysteme zu entwickeln und andere Arten von Technologie, die man in den USA geprüft hatte, bewiesen hatte, dass es funktionieren kann, wurde diese Entwicklung, diese kontinentale Entwicklung zu einer Frage der Geopolitik. Und gegenüber stand die maritime Herrschaft, die Herrschaft über die Weltmeere des britischen Weltreichs und die kontinentale, landbasierte Entwicklung, die stattfand auf dem eurasischen Kontinent. Und 1890, mit dem Feuern von Bismarck als Kanzler Deutschlands, begann ein Prozess, der im Ersten Weltkrieg mündete. Der Erste Weltkrieg begann eigentlich damit 1895, als die Briten, die Japaner organisierten, einen Krieg gegen Russland anzuzetteln. Und dieser Krieg ging im Grunde genommen von 1895 bis 1945. Und Roosevelts Anstrengungen waren, das Gleichgewicht wiederherzustellen, die USA wiederherzustellen als das, was wir gewesen waren, als wirkliche Republik. Und wir waren erfolgreich. Die Briten haben Hitler an die Macht gebracht. Die Briten haben Mussolini an die Macht gebracht. Die Briten haben den Ersten und den Zweiten Weltkrieg orchestriert. Und sie haben also insbesondere dann im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs einen großen Schlamassel entfacht, den sie selber nicht mehr kontrollieren konnten und entschlossen sich, auf die Seite der USA sich zu schlagen. Und es war eine Allianz der Briten, zusammen mit uns zu arbeiten, um Adolf Hitler zu besiegen. Aber in dem Augenblick, wo Franklin Roosevelt tot war, in der zweiten Hälfte des Jahres 1944, nach dem Durchbruch in der Normandie, war deutlich, dass die Wall Street-Gruppe und die Briten die Politik Franklin Roosevelts unterwandern und sabotieren wollte. Aber die Politik Franklin Roosevelts dauerte noch an, bis in die unmittelbare Periode nach der Ermordung John F. Kennedys, als wir an der Nase herumgeführt wurden und in einen Krieg verführt wurden in Indochina. Und mit der Explosion der 68er-Bewegung in den USA und Westeuropa in 1968 gab es den Bruch zwischen der Arbeiterklasse, den Arbeitern und den 68ern, den Jugendlichen, die also Aufstände machten in den Straßen, die zum großen Teil Faschisten waren. Und das zerstörte also die gute Seite der Republikanischen Partei und spaltete die Demokratische Partei und ermöglichte die Wahl Richard Nixon. Das heißt, die Frage, die sich uns dann in diesem Zusammenhang stellt, ist, was tun wir jetzt mit diesem Schlamassel? Wir müssen erkennen, und da kommen wir jetzt auf die anderen zwei Vorschläge zurück, die ich in der Folge des HBPA veröffentlichte, nämlich ein zweistufiges Zinssystem, in dem man also produktive Investitionen niedrig verzinst und niedrig verzinst zur Verfügung stellt und spekulative Aktivität sehr hoch verzinst und entsprechend verteuert. Und als dritten Punkt, dass wir als die USA an Russland, China und Indien herantreten, um diese vier Nationen als eine Kerngruppe mit anderen Nationen zusammen, aber als eine Kerngruppe eine neue Bretton Woods-Konferenz ins Leben rufen, sodass es also in einer souveränen Entscheidung der Zustimmung dieser Nation das gesamte internationale Währungssystem, welches hoffnungslos bankrott ist, in ein Bankrottverfahren einzubringen und auf diese Art und Weise die Möglichkeiten zu schaffen, die Welt wieder aufzubauen. Und das ist die Gefahr von dem Standpunkt Londons. Durch die Konsolidierung der Macht dieser Finanzinstitutionen, die Macht, Kriege durchzuführen durch militärische Mittel, also man will einen Krieg anzetteln gegen Russland, China und Indien. Und wenn dieser Krieg nicht gestoppt wird, kann ich Ihnen sagen, dann wird es keinen Planeten geben, gibt es keine Zivilisation mehr, wenn dieser Krieg nicht verhindert wird. Jetzt komme ich zu der Nahrungsmittelfrage zurück. Wenn wir wollen, dass die Bevölkerungen der USA und anderer Nationen aufstehen und wie freie Menschen kämpfen, dann müssen wir ihnen sagen, dass sie morgen vielleicht nichts mehr zu essen haben werden. Es gibt nichts, was den Widerstand der Bevölkerung mehr als diese Tatsache mobilisiert. Wir sind jetzt in einer Situation, wo in vielen Teilen der Welt Nahrungsmittelmangel eine Realität ist. Es gibt in großen Teilen der Welt schon Aufstände aufgrund dieser Nahrungsmittelengpässe. Meine Frau Helga, die in Europa diesen Kampf führt, mobilisiert, um die Konferenz der FAO, der Internationalen Nahrungsorganisation, der UN, im Juni in Rom, mobilisiert sie die Institutionen und die Bevölkerung der Welt, der Produktion, der Verteilung und der Versorgung mit Nahrungsmitteln, dass dieses Ziel der Versorgung mit Nahrungsmitteln absolut im Konflikt mit der Politik der Welthandelsorganisation steht und der Politik von Prinz Philip und ähnlichen, des WWF und ähnlichen Öko-Organisationen steht. Und wir müssen also im selben Augenblick, wo die letzte Phase dieser Wahl orchestriert wird in Indiana und North Carolina, sie haben im Grunde genommen ein Coup d'État, einen Staatsstreich gegen das amerikanische Verfassungssystem organisiert. Was gestern passierte, ist Verrat, Hochverrat, weil die Absicht hochverräterisch ist. Nicht, weil die Ausführung in irgendeiner Form mehr ist als ein Verbrechen, aber die Absicht von dem, was dort passiert, ist verräterisch. Und der Urheber dieses Verrats, der Feind der USA, sind genau diejenigen, die den Bevölkerungen der USA und anderen Ländern die Nahrungsmittel wegnehmen. Das baut sich auf. Es wird international erkannt. Die meisten Länder sind schon mit diesem Nahrungsmittelmangel konfrontiert. Denn der Abbau der Nahrungsmittelspeicher in der Welt hat schon stattgefunden. Und wenn die Tatsache den Menschen bewusst wird, dass die Speicher leer sind, wenn das rauskommt, dass es keine Nahrungsmittelreserven mehr gibt, dann wird diese Entwicklung, diese Revolte sich beschleunigen. Und es wird nicht nur in der dritten Welt, sondern auch amerikanische Bürger, denen jetzt der Tod wegen Nahrungsmittelmangel droht, wenn diejenigen, die sich jetzt noch rühmen und freuen über das, was sie gestern abgezogen haben, sich wundern werden, weil hungrige Menschen dann werden diejenigen, die diesen Konflikt geschürt haben, diesen Konflikt geschaffen haben, das Ergebnis ihrer Aktionen ernten. Und deswegen müssen wir optimistisch sein. Natürlich war das gestern eine Fälschung. Sie wollen doch nicht Obama als Präsidenten haben. Sie wollen ihn nur benutzen, um Hillary Clinton zu zerstören als Kandidatin. Wenn sie Hillary Clinton zerstört haben, dann werden sie Obama zerstören. Das ist deren Absicht. Und wenn sie das geschafft haben, dann werden sie ein faschistisches Regime in den USA etablieren. Und sie werden die USA in der Allianz mit den anglo-holländischen Liberalen, mit diesen Finanzinteressen, das sind ja nicht alle Briten. Nicht alle Briten sind schlecht. Und Westeuropa, die unter dem Lissabon-Vertrag in dieses imperiale Gebilde aufgefressen wird, wird es einen Krieg geben gegen Russland, China und Indien. Und zwar mit dem Einsatz von Atomwaffen. Das ist die Absicht. Das heißt, die Frage ist nicht das Ergebnis der Wahl. Nein, Obama ist nicht fähig, Präsident zu sein. Ja? Viele seiner Wählerschaft, die ihn wählen, sind sehr wichtige und wertvolle Menschen. Wir müssen die unteren 80% in dieser Bevölkerung verteidigen. Aber das tun wir nicht mit leerer Rhetorik. Das heißt, wir sind jetzt in einem Punkt, wo die vorrevolutionäre Spannung sich aufbaut. Ja, um die Nahrungsmittelengpässe. Die Leute werden da nicht lange bei zusehen. Wenn wir es schaffen, zu gewinnen und die Art von Regierung etablieren, die wir benötigen, um diese Krise zu lösen, dann können wir dieses Problem lösen. Wenn nicht, dann wird die Welt in die Hölle gehen. Die Leute werden töten für Nahrungsmittel. Die Struktur der Gesellschaft wird zerstört werden, weil sie um Nahrungsmittel kämpfen, die nicht da sind. Aber wenn wir siegen gegen dieses Übel, ja, es gibt nichts anderes, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Danke, Lynn. Bevor wir unsere Diskussion beginnen, erstens will ich sagen, dass ich will die Leute daran erinnern oder diejenigen, die noch nicht an einer solchen Veranstaltung teilgenommen haben. Wir haben eine ganze Menge Fragen, die von verschiedenen Institutionen geschickt wurden, hier in Washington und in der ganzen USA. Wir nehmen auch Fragen über das Internet und wir werden auch Fragen unterhalten von denjenigen, die hier im Publikum sitzen. Mitglieder, also Mitarbeiter hier von uns, haben hier Kärtchen und sie können also ihren Namen und ihre Organisation aufschreiben. Wenn Sie wollen, dass ich Ihre Frage stelle, dann können Sie sie aufschreiben. Wenn Sie sie selber stellen wollen, dann schreiben Sie das. Aber Sie sollten schon angeben, was ungefähr das Thema Ihrer Frage sein würde, damit wir die Fragen auf eine kohärente Art und Weise organisieren können. Ansonsten würde ich Sie ermutigen wollen, die Leute, die hier sind oder diejenigen, die zuhören übers Internet, würde ich sehr empfehlen, dass Sie die letzten zwei Werke von Herrn LaRouche haben. Eine Broschüre, die von LPAC veröffentlicht wurde, was der Bericht ist über die Wahl, die kurz vor der Vorwahl in Pennsylvania geschrieben wurde. Und was Sie auch auf der Website sehen werden, sowohl des LaRouche Political Action Committee und auch der Website von AER, LaRouchePub.com, über H.G. Wells' Mein Kampf, Sir Cedric Cesspools brutales Weltreich. Die Fragen, die wir hier schon gestellt bekommen haben, wie ich schon sagte, ich will versuchen, einige Fragen auch hier aus dem Publikum dazwischen zu streuen und würde gerne einen kleinen Moment noch nehmen, Sie aufzufordern, unsere Sympathie, unser Mitgefühl an einen großen Freund von Herrn LaRouche und der LaRouche-Bewegung und auch ein großer Freund der Bürger Washington D.C.s, Dr. Abdul Ali Mohammed. Er verlor im letzten Wochenende seine Frau. Sie war eine großartige Freundin. Sie war in der Abundant Life Clinic und in dem Kampf des General Hospital, das Krankenhaus von Washington D.C. zu retten vor der Schließung. Und wir gedenken also und schicken unser Mitgefühl an Dr. Abdul Ali Mohammed.
We have a communication that was sent in by Tom Jackson.
Wir haben eine Frage von Tom Jackson, von dem Abgeordnetenhaus von Alabama. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Landwirtschaft und Forstwirtschaft und ist der Vizepräsident der demokratischen Fraktion und ist auch der ehemalige Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses in der Organisation der schwarzen Landtagsabgeordneten, war mit dem Schiller-Institut zusammen im Sudan in 2001, eine Organisation, also als wir eine Tour von Landwirten im Sudan organisiert hatten, und hat also maßgeblich daran mitgewirkt, dass das HBPA, das Gesetz zum Schutz der Heimeigentümer und Banken in Alabama-Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde. Ich unterstütze sehr stark deine Initiative, zurückzukehren zu den Paritätspreisen. Mich besorgt sehr die Zerstörung unserer Nahrungsmittelsicherheit und den Hunger und die Nahrungsmittelengpässe, die man hier und in der ganzen Welt sieht. Ich habe das nicht nur gesehen in den Staaten, die ich besuchen könnte, hier in den USA, sondern auch dem großartigen Kontinenten von Afrika, wo ich gesehen habe, welche Wirkung diese Politik auch auf andere Bevölkerungen haben. Aber ich bin auch sehr ermutigt von der Möglichkeit, etwas zu unternehmen, um diese Situation zu ändern. Unser Abgeordnetenhaus wird nur noch wenige Tagen hier in diesem Jahr und habe mir die Freiheit genommen, also eine Resolution zu verabschieden. Diese Resolution habe ich beigefügt, damit man sie bei euren Treffen in Washington benutzen kann. Ich hoffe, dass wir es schaffen, also die Verbreitung des Hungers auf den ganzen Planeten zu überwinden, und würde aufrufen dazu, dass andere Landtagsabgeordneten in den ganzen USA ähnliche Resolutionen einbringen und verabschieden. Der Abgeordnete Jackson hat diese Resolution, sie ist eine sehr lange. Ich werde sie jetzt nicht vorlesen. Ich würde es andeuten, dass diese Resolution ein Ausdruck ist, der insbesondere dieser speziellen Aufrufs von Helga Zeplarouche in der Mobilisierung für die Verdoppelung der landwirtschaftlichen Produktion in der ganzen Welt. Wir werden eine Kopie dieser Resolution auf der LaRouche-Pack-Webseite posten. Und auch wir würden dazu aufrufen wollen, dass andere politischen Anführer in den ganzen USA auf eine ähnliche Art und Weise zu handeln. Die erste Frage kommt von jemandem, der in einer der Präsidentschaftskampagnen arbeitet. Und was sie sagt, ist Folgendes. Herr LaRouche, vergeben Sie mir dies. Mir scheint es, dass ich die Ebene der Diskussion hinunterziehe. Aber die Tatsache ist, dass wir, manche von uns, keine Wahl haben, als mit den tagtäglichen Fragen des Wahlkampfes umzugehen. Eine Statistik wird immer und immer wieder aufgebracht, dass 90% aller Demokraten, die für Barack Obama, und ich meine die Demokraten, viele sagten, dass sie also tatsächlich für Hillary Clinton wählen würden in einem Rennen von Hillary Clinton gegen McCain. Andersherum ist es nicht so. Es ist tatsächlich so, dass viele derjenigen, die jetzt Hillary Clinton unterstützen, aber man sagt, dass viele derjenigen, die jetzt Hillary Clinton unterstützten, in einer Wahl zwischen Obama und McCain, McCain wählen würden und nicht Obama. Meine Frage ist, was ist nur mit der Demokratischen Partei los? Der DNC, also der Bundesvorstand der Demokratischen Partei, die Führung der Demokratischen Partei. Es ist doch vollkommen klar, Hillary Clinton kann McCain besiegen, Obama kann es nicht. Tun Sie das absichtlich oder sind Sie nur Narren?
Nun, Sie werden zum Narren gehalten. Aber es ist nicht eine Frage von Desinformation, sondern ein systemisches, moralisches Problem. Man muss erkennen, dass was nach 1968 passierte, oder zum Beispiel, was dann in den 70er Jahren als Konsequenz dessen geschah. Die Babyboomer-Generation, die 68er, ist nicht einfach nur eine Generation. Es ist keine Altersgruppe an sich, die zwischen 1945 und 58 geboren wurden. Sondern es gibt ein Element in dieser Generation. Ja. Es gibt ja die arbeitende Bevölkerung. Aber spezifisch in dieser Altersgruppe gibt es eben diejenigen, die weiße Hemden tragen, Büroangestellte. Das ist eigentlich typisch für die herumrennenden Faschisten von 68. In den USA, aber auch in verschiedenen europäischen Ländern, Südamerika und so weiter. Und diese Typen, wofür stehen die? Nun, die sind gegen Technologie. Das ist der harte Kern der der Politik der 70er Jahre, die die Kernenergie angegriffen hat, die auf Umwelt, aus Gründen von sogenannten Umweltbedenken die Landwirtschaftspolitik angegriffen hat. Das heißt, in den USA hat man den Effekt erfahren, des Anwachsens und des Aufsteigens dieses Teils der 68er Generation. Und es gibt aber einen anderen Teil, die keine Schweine sind in dieser Generation. Nicht so wie Obamas Freunde in Chicago. Und auch Leute, die tatsächlich Kompetenz haben, geistig gesund sind, die wechseln auch mal ihre Unterwäsche, wie Al Gore das zum Beispiel nicht tut, wie ich gehört habe. Aber diese Leute fanden sich auf einmal in einer unterlegenen Position im politischen Prozess. Man sieht also, wie die ganzen Arschgeigen in die leitenden Positionen gekommen sind. Und andere Leute gucken sich das an und können überhaupt nicht fassen, was hier passiert. Ja, das ist nicht nur, dass sie sich nicht waschen, diese Leute, sondern die wälzen sich auch noch im Dreck. Also haben haufenweise Drogen genommen und so weiter, haben alle diese wundervollen Qualitäten und kommen in die leitenden Führungspositionen. Andere Leute, die auch in Universitäten waren, die also einen gewissen eigenen Stolz auch mit sich bringen, die sich überlegen, wie sie mit ihren Familien weiterkommen, vorankommen, und die merken, dass ihre Lebenssituation sich nicht signifikant verändert. Zum Besseren. Und dann sieht man aber, wie so Drecksäcke, wie es denen fantastisch geht, die reich werden und so weiter. Aber nun hat man also nicht nur diese sogenannten führenden Positionen, sondern eben die ganze politische Maschine außenrum, die da dranhängt. Und diese politische Maschine, das sind alles Leute, von denen würden sie nicht wollen, dass sie ihre Tochter heiraten. Aber man muss sie trotzdem repräsentieren, weil die Macht und Geld haben. Nun, und das Resultat sieht man hier in der Demokratischen Partei, auch in der Republikanischen Partei, teilweise aber in anderen Formen. Und dann gibt es so Boomer, so 68er, die entweder Teil davon waren, oftmals auch in ganz hohen Positionen, und dann halt die anderen 68er, die denselben Hintergrund haben, die eigentlich aufgegeben haben im Laufe der 80er Jahre, die es einfach aufgegeben haben, gegen diese 68er zu kämpfen, die halt an der Macht waren oder an die Macht gekommen sind. Soldaten zum Beispiel gehen aus dem aktiven Kriegsdienst mit 35 Jahren. Und in gewisser Weise ist das wahr, auch mit diesen 68ern. Ja, wenn die 35 werden, dann trocknet das Sexleben langsam aus, wegen Übergebrauch und so ähnliche Sachen. Und die sind keine Kämpfer mehr. Und ihre Werte ändern sich. Und ich habe das also in der eigenen Organisation noch erlebt. Dieser Wandel geht voran. Die erst noch kämpften, kämpfen jetzt um Komfortzonen. Die haben sich angepasst. Wir können nicht mehr kämpfen. Wir müssen uns irgendwie ausdrücken. Ja, aber die Begriffe, die jetzt von uns verlangt werden, die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, die müssen wir halt irgendwie akzeptieren. Und dann kriegt man schon ein revolutionäres Potenzial. Denn diese 68er haben überhaupt keine Achtung und keinen Begriff irgendwie vom Wohlergehen derjenigen Leute, die zu den 80% der Geringverdienenden gehören. Und das heißt, wenn man jetzt sich um das Präsidentenamt bewirbt in den USA, wie Hillary Clinton bewiesen hat in ihrer Kampagne, dann muss man wenn man also eine politische Basis aufbaut, dann soll man sich nicht an den 68ern orientieren. Ne? Hillary und Helga sind gleich alt. Also meine Frau Helga ist, denke ich, besser, was die Kompetenzen angeht, also nicht nicht. Ich glaube, ich weiß, dass sie bessere Fähigkeiten da hat. Aber Hillary macht auf ihre eigene Art einen guten Job. Aber sie finden sich immer wieder in dieser Situation von Abhängigkeit von dieser 68er-Generation, ja, die also in diesen ganzen Führungspositionen sitzen und so weiter. Ja. Und das sind nicht, sind die Instinkte, die den 68er ausmachen. Das ist nicht so sehr das Gehirn. Also das Problem der Clintons und auch vieler anderer Politiker ist, dass sie zu sehr von diesen 68ern abhängen, die diese Schicht in der Bevölkerung sind, an die sie sich wenden, um politischen Einfluss zu bekommen, Geld zu bekommen. Das heißt, es gibt hier auch ein Geldproblem, was da involviert ist. Die einzige Lösung, und das ist typisch für Geschichte, wenn man einen Kampf kämpft, dann doch bitte nicht mit den Gealterten.
Ja.
Im Krieg braucht man Leute, die unter 35 sind.
Ja,
man braucht natürlich ein paar gute Generäle, aber man braucht diejenigen Leute, die die Energie haben, eine Mission zu verstehen, die auch das Training akzeptieren, die also noch die Kraft haben. Und die sind zwischen 18 und 35. Das sind kämpfende Einheiten. Und da man sich dann nach Zahlen umschaut, geht man zu demjenigen Teil, wo diese 18- bis 35-Jährigen am meisten da sind. Und das ist generell so die Mittelklasse bis zu den ärmeren Schichten. Das heißt, wenn man Erfolg will, muss man sich die geeignete Wählerbasis schaffen. Wenn man einen Krieg gewinnen will, braucht man die richtige Armee. Ja, man braucht ein paar Generäle, aber sie brauchen eine richtige Armee. Und die Armee muss gut informiert sein. Sie müssen ihre Mission verstehen. Sie brauchen ein gewisses taktisches Gefühl für das, was sie tun. Und sie müssen sich der Sache verschreiben. Das heißt, eine Missionsorientierung haben. Und jetzt sind wir in der Situation, wo auf der ganzen Welt Leute einen Kampf ums Leben führen für ihre Nahrung, wo ihnen das Recht zu überleben verweigert wird. Man muss also die unteren 80% organisieren für einen Kampf um die Nahrungsmittel, denn die Alternative ist Massenhunger und Massensterben. Und wenn es nach Prinz Philip geht, mit seinen bekloppten Vampirfledermäusen, die das Plino-Projekt in Mexiko blockieren, wenn wir Prinz Philip seinen Weg durchgehen lassen, dann haben wir keine Chance. Und ich meine, man geht nicht in den Krieg, wenn es andere Alternativen gibt. Und man geht auch nicht in den Krieg mit der Absicht, den Krieg fortzusetzen. Man geht in einen Krieg, um die Opposition, den Gegner, den eigenen Bedingungen zu unterwerfen und zu gewinnen.
Ja.
Heute ist ab und zu, wir haben einfach hier eine falsche Philosophie. Wer ist heute unser Feind? Ist es China, vielleicht 1,4 Milliarden Menschen oder mehr? Ja, das sind eine Menge Leute. Ja, vielleicht sollten wir die Chinesen reduzieren. Oder Indien. 1,1 Milliarden Menschen. Mein Gott, das sind viel zu viele.
Ja,
es war viel besser, als nur 300 Millionen Indien gab. Und so weiter und so fort. Afrika, ja, da wird gar nicht erst gekämpft. Wir reduzieren einfach die Bevölkerung. Das ist die Politik heute. Das ist es. Wenn also jemand für Schwarze kämpfen will, dann sollte er sich besser nicht so sehr mit Obama einlassen. Ja. Einige der Führungskräfte in Obamas Kampagne sind recht wichtig. Und auch vor allen Dingen die Wählerbasis. Ja. Aber die interessieren sich doch eigentlich nicht für diesen Quatsch. Vielleicht noch eine Sache zu dieser Afrika- und Amerika-Frage. Es gibt also zwei Tendenzen hier. Es gab einerseits einen großen Mann, so ungefähr mein Typ von Kämpfer, als Kämpfer hier in Washington, D.C. Und er ist ersetzt worden im 20. Jahrhundert durch Jim Crow und andere, durch die Idee, nicht zu kämpfen, sondern darauf zu warten, dass sich das Gute auf einen herabfällt. Und wenn man sich sowas anguckt, wie die Obama-Kampagne, muss man da schon sehr vorsichtig sein. Es gab also einen Kämpfer, der gekämpft hat, der vielleicht sogar getötet hat, um aus der Sklaverei rauszukommen, dessen Söhne Wissenschaftler und Künstler waren. Und diese Leute, die haben nicht darauf gewartet, dass ihnen irgendwas in den Schoß fällt. Die haben nicht darauf gewartet, dass eine kleine gute Sache vielleicht ihnen mal zufällt. Die sind rausgegangen und haben dafür gekämpft. Nicht nur gekämpft haben, sondern es zu erreichen und sich aufzubauen.
Was passiert ist, die Kondition der Population der United States mit der Destruction of Industry, because the strength.
Aber die Bevölkerung der USA mit der Zerstörung der Industrie, ja, ein Großteil der schwarzen Bevölkerung in den USA, die Afroamerikaner, waren tätig in der Industrie, in Technik und Ingenieurwesen. Und die Tatsache, dass sie also zu sehr fähigen Leuten gehörten, dass man also innerhalb seiner eigenen Lebenszeit auch aufsteigt und sich weiterentwickelt und vorankommt. Dafür muss man sorgen, dass es passiert und nicht warten, dass es einem zufliegt. Das Problem aber hier, man schaut sich doch mal Obama an. Obama sagt gar nichts. Viele der Leute in der Obama-Kampagne sind gute Leute, wir wissen das. Ja, die sind Kämpfer, die denken so. Ja, die sind aus verschiedenen Gründen dabei. Aber stellen Sie sich das mal vor. Wir werden es schaffen, wir werden es schaffen. Ja, aber wie, Herr Obama, wie soll es denn passieren? Was ist das Programm? Da gibt es doch gar keins. Was werden Sie denn tun? Sie haben doch nichts zu bieten. Warum sollte irgendjemand für Obama stimmen, der alles Mögliche verspricht, aber nicht verspricht, dass es auch passiert? Wie Elmer Gantry. Wie dieser reisende Händler aus dem Film, mit einem Film mit Burt Lancaster. Ziemlich guter Film. Da kommt dieser Prediger daher, ein absoluter Betrüger, aber so eine Art Jerry Falwell, Fundamentalist. Und dann kommen sie, und die kommen dann an, Jesus wird euch retten. Wir werden dies und das und jenes tun. Ja? Jesus wird uns retten, wenn wir dies und das und jenes tun. Jesus wird zu euch herabkommen. Und das ist nicht christlich. Ja? Die christliche Sicht ist, in sich selbst die Stärke zu finden, zu tun, was getan werden muss. Das Leben für etwas Sinnvolles zu verwenden. Ja? Die Mission zu entdecken, die man hat, und es dann zu tun. Ja? Etwas aufzubauen, etwas zu erreichen. Aber dann diese Obama-Sache. Obama verspricht die große Veränderung. Ja, aber wo soll die denn herkommen? Ja. Wenn da eine große Veränderung kommt, dann muss man doch wohl was tun, oder? Aber was werden Sie denn tun, Obama? Ja, bis jetzt haben Sie ja nichts getan. Abgesehen von einer Menge Geld zu kriegen. Aber was haben Sie denn getan? Nichts. Was sind die Probleme der Leute, mit denen Sie zu tun haben? Was haben Sie denn dafür getan? Ja, mit der Häuserkrise, mit dem Ausbildungsproblem, mit dem Gesundheitsversorgungsproblem. Gar nichts. Ja, Sie haben über alles geredet.
Ja,
wie Elmer Gantry. Ja, der große Schwindler. Der Prediger, der hinter dem Zelt mehr Seelen erschafft, als er im Zelt rettet. Ja? Elmer Gantry. Und das Problem hier ist nicht die Tatsache, dass er das tut. Das ist schlimm, ja. Aber das Problem ist, die Leute akzeptieren das. Da stehen sie und sie wollen Revolution, sie wollen Erlösung, sie wollen, dass ihnen das Gute in den Schoß fällt. Sie warten auf das Geld aus den glaubensbasierten Initiativen. Und wenn dieses Geld, diese große Flut von Geld, die aus diesen Initiativen kommt, wenn das reinkommt, dann werden sie den ganzen Sex und jeden anderen Segen bekommen, nach dem sie sich sehen. Das ist Armageddon und das ist Betrug. Aber das Problem ist, warum geben sich die Amerikaner mit sowas ab? Ich kann das schon sagen, selbst aus der Erfahrung von 2004. Das sind diese Faith-Based Initiatives. Leute, mit denen wir seit Jahren gearbeitet haben, die aus der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King kamen. Leute, die gesagt haben, ja, ihr seid super, ihr habt recht, aber ihr habt ja kein Geld und wir brauchen das Geld. Und so haben sie sich abgewandt von Kämpfern, die gekämpft haben, um etwas zu erreichen, und sind ziemlich das Gegenteil geworden. Na komm, ich will das Geld. Lass das Geld auf uns herunterregnen, den großen Geldregen aus dem Himmel auf uns herunter. Das ist die Obama-Kampagne. Armageddon. Schauen Sie sich den Film an. Kann man alles sehen. Die Zerstörung der Industrie, die Zerstörung ähnlicher Dinge. Die Verwandlung von armen Leuten in Leute, die Leute sind, die etwas geschehen lassen, in Firmen und so weiter. Nicht dafür beten, sondern sicherstellen, dass es passiert. Ja. Man betet nur um die Kraft seines eigenen Arms, um in der Lage zu sein, das durchzuziehen.
Ja.
Man soll doch mal die Freude und Würde dessen fühlen, etwas zu sein.
Ja.
Wie man es in dem Bürgerrechtskampf sagt. Sei jemand. Sei jemand, der Dinge passieren lässt. Nicht dieses Zeug. Es wird auf uns herabkommen. Ja. Und das ist das Problem. Und indem wir uns an die Leute wenden in der Obama-Organisation, denen müssen wir genau das sagen. Hört auf mit dem Quatsch. Seht zu, dass ihr klarkommt und seht zu, dass etwas passiert. Leute hungern, weil nicht genug Nahrungsmittel da sind. Wir müssen welche erschaffen. Leute hungern, weil es nicht genug Arbeitsplätze gibt, weil es nicht genug Infrastruktur gibt. Das muss gemacht werden. Gesundheitsversorgung, da muss was gemacht werden. Es ist eine gute Situation, Arzt zu werden. Oder ein Freund kann Arzt werden. Aber erzählt mir bitte nicht, was auf euch herunterregnet. Macht, dass es passiert.
Okay, the next question was submitted by a gentleman who holds statewide.
Die nächste Frage kommt von jemand, der ein Amt in New York bekleidet. Er sagt, Mr. LaRouche, die Presse in New York ist voller Stories, voller Geschichten, dass Karl Rove angedeutet hätte, dass die Republikaner eine Oktoberüberraschung parat hätten, falls Barack Obama der demokratische Präsidentschaftskandidat wird. Das scheint ja anzudeuten, dass sie John McCain Präsident machen wollen. Persönlich denke ich, John McCain ist verrückt, aber ich glaube nicht, dass der ein Faschist ist. Wie sehen Sie diese Sache?
Ich denke, was ich gesehen habe, klinische Dinge, die ich gesehen habe, John McCain ist ein echt problematischer Geist. Wie ich diese Situation mit ihm definiere, der einzige positive Faktor an McCain ist nicht er selbst, wie ich schon gesagt habe. Es kommt aus seiner Familie, der Marinetradition, die er repräsentiert, durch seinen Vater und so weiter. Es gibt bestimmte Abteilungen dieser Marinetradition, wie man an der Pearl Harbor Problematik erkennen kann.
That tradition understood one thing.
Wenn man diese Tradition versteht, ja, dann muss man eine Sache, wir in diesem Zimmer beispielsweise, hier in den USA, ja, wir sind Amerikaner. Und ich denke, es ist wichtig, das einzubringen, um diese Frage beantworten zu können. Wir sind aus einem finsteren Zeitalter in Europa hervorgegangen, die das Ergebnis war der Finanzpolitik der Leute, die jetzt aus London kamen. Ja, wir sind aus einem finsteren... Und einer der großen Anführer war jemand, der ein Kardinal wurde in der katholischen Kirche, Nikolaus Cusanus. Er schrieb zwei große Beiträge. Das erste war von der katholischen Eintracht. Es war eine Formulierung der Absicht Dante Alighieris in De Monarchia, von der Monarchie. Und im Fall von Cusa wurde das auf etwas andere Art und Weise formuliert, wurde auf einer christlichen Doktrin formuliert. Es war eine Lösung für die Situation dieses finsteren Zeitalters und wurde ein entscheidender Faktor in den Konzilien, in den Kirchenkonzilien, die also das Hervorgehen, das Herausarbeiten aus dieser finsteren Zeit war. Cusa oder Cusanus war auch der Entdecker der modernen Naturwissenschaft, sodass die gesamte moderne Naturwissenschaft direkt von Cusa, wenn man ihn so als den Begründer der Moderne bezeichnen könnte, ist die europäische Zivilisation das Produkt, das Ergebnis dieser Mobilisierung um Cusa, wie zum Beispiel auch Brunelleschi, der die Kuppel gebaut hat, den Dom der Santa Maria del Fiore in Florenz. Er hat die Kettenlinie, das Prinzip der Kettenlinie entdeckt vor allen anderen, benutzt in diesem Bau. Das ist unsere Zivilisation. Unsere Zivilisation wurde allerdings korrumpiert, unterwandert, so wie sie heute unterwandert und korrumpiert ist. Wegen oligarchischer Macht, einer oligarchischen Finanzmacht. Und nach verschiedenen Niederlagen gegen diese Mächte schrieb Cusanus folgende Politik vor. Er sagte, wir in Europa sollten in andere Teile der Welt auswandern, auf anderen Seiten der Ozeane und mit anderen Völkern zusammenarbeiten in anderen Teilen der Welt, und ihnen das Beste unserer Zivilisation zu geben, sodass wir mit ihnen zusammen diese Krankheit in Europa, dieses oligarchische Problem in Europa umzingeln können. Cusa starb, aber ein junger Kapitän aus Genua, der im Dienste der portugiesischen Marine stand, fand die Pläne oder diese Vorschriften von Cusa. Das war Christoph Kolumbus. Das war nicht Christopher Kolumbus Entdeckung. Es war eigentlich eine Entdeckung, die Cusanus machte. Und seit diesem Zeitpunkt hatten wir die europäische Zivilisation, die in ihrer Kultur, wie sie durch die Renaissance wiederbelebt wurde, sehr gut war. Das Problem, dass die Oligarchie in Europa sie immer noch erfolgreich kontrollierte. Daher war der Zweck, das Beste Europas über den Ozean zu transportieren, in Siedlungen auf anderen Kontinenten, auf diese Art und Weise eine europäische Zivilisation zu schaffen, die nicht von europäischen oligarchischen Traditionen versklavt würde. Meine Vorfahren in diesem Land kamen aus dieser Bewegung. Sie kamen in der Siedlung, sie kamen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hierher. Die ersten Siedlungen in Neuengland in dieser Periode. Was wir in die USA brachten, war das Beste der europäischen Kultur ohne diese verdammten Oligarchen, die uns verfolgt haben, die uns hinterherkamen und die alles vermasselt haben. Die USA sind spezifisch ein Produkt dieser Cusa-Verbindung, dieser kusanischen Verbindung. Wir sind ein Ausdruck vor allen Dingen europäischer Zivilisation. Und zwar im Wesentlichen im Besten. Ja, in unserem Menschenbild, in unserer Verfassung sind wir im Prinzip europäischen System überlegen. Ja, wir glauben nicht daran, irgendwelchen Prinzen und Grafen und Herzogen den Arsch zu küssen.
Ja.
Was wir repräsentierten, war das Pflanzen der besten Traditionen europäischer Kultur durch die europäischen Einwanderer, die hierher kamen, nicht um Europa zu befreien, sondern um die Möglichkeit zu finden, eine bessere Welt zu bauen. Das sind wir, wenn wir unser Bestes sind. Das ist heute die Frage. So müssen wir über die Dinge denken. Wir haben eine Mission, wir haben einen Auftrag. Unser Auftrag ist es, das Beste in Europa und alles, was wir in unsere Gesellschaft hineinbringen konnten und als Waffe einzusetzen für die Verbesserung der gesamten Menschheit. Die Befreiung der gesamten Menschheit vor der Oligarchie. Das ist unsere Unsterblichkeit als eine Mission. Daher sind wir ein Feind und auch eine Zielscheibe der europäischen Oligarchie, die uns hassen und schon immer gehasst haben. Und daher versuchen sie uns zu korrumpieren, zu unterwandern und versuchen jetzt uns zu zerstören, endgültig zu zerstören. Und ich sage, meine Herren, wenn mein Geist noch einen Funken hat und mein Arm noch einen Funken Kraft hat, dann werden wir euch zerstören. Und ich werde alle ermutigen, die Clintons und die wirklichen Unterstützer Obamas und auch diejenigen, die sich um dieses Land und um die Menschheit kümmern, die sich mir anschließen wollen, und zwar in der Frage, dass wir es jetzt tun. Wir nehmen uns diese Macht, sie gehört uns. Ja. Wir werden unser Volk befreien. Das muss unsere Nation sein. Wir sind in einem Krieg, in der Verteidigung dieser amerikanischen Tradition, wie sie unter Franklin Roosevelt Ausdruck fand. Manche Leute wissen das, viele in hohen Positionen, manche nicht. Manche von uns, wie ich, die das in uns in Knochen haben, wir glauben an diesen Auftrag, wir glauben an das Beste in der europäischen Tradition und verbinden das mit dem Besten, was wir in anderen Teilen der Welt finden und kombinieren es zu einer Kraft, einer Macht, für eine Gesellschaft frei von Oligarchie, frei von einer Gesellschaft, in der manche Menschen andere Menschen besitzen und sagen zu können, dass die Hungrigen Nahrung bekommen müssen. Wir müssen mobilisieren wie im Krieg, nicht um zu töten, sondern um den Krieg zu gewinnen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das jetzt nicht tun, wird es wahrscheinlich viele Generationen dauern, bis man wieder die Möglichkeit hat, die Zivilisation wiederzubeleben. Lynn, die nächste Frage kommt von einem ehemaligen Arbeitsminister und sie sagt, oder Ministerin, und sie sagt, Herr LaRouche, eine der dringendsten Angelegenheiten, die wir haben, ist diese Nahrungsmittelfrage. Eine Möglichkeit ist natürlich, die Nahrungsmittelherstellung, die Erzeugung zu vergrößern. Aber die steigenden Spritpreise sind nicht das Ergebnis von Ölknappheit oder sonst irgendwas. Hillary Clinton hat zwar einen Plan, aber ich glaube nicht, dass es im Wesen in den Ursachen hinterhergeht. Haben Sie einen Plan, haben Sie eine Idee, was wir tun könnten? Sollten wir der OPEC auf den Deckel hauen oder diesen Ölkartellen? Gibt es Gesetzgebungen, die Sie vorschlagen würden? Was können wir machen?
Nun, das muss angesprochen werden, natürlich. Aber was müssen wir tun, um das anzusprechen? Wir müssen erstmal erkennen, wir haben folgendes Problem. Man erinnere sich, die Idee Nahrungsmittel für den Frieden, das war eine Charakteristik der FDR, der Franklin Roosevelt Regierung. Das war nicht von denen, aber es war deren Charakteristik. Und es war eine Politik für die Welt, die funktioniert hat. Warum haben wir die gestoppt? Nun, weil die Oligarchen das wollten. Also die Gewohnheit, nicht Nahrungsmittel in genügender Menge anzubauen, das ist etwas, was aus London kommt. Hauptsächlich London. Das sind die Briten. Nicht die britischen Menschen. Es ist eine spezifische, ein dreckiger Haufen von anglo-holländischen liberalen Finanzinteressen. Das ist das Erbe Venedigs, die Blutsauger, die Wucherer des Planeten und des Sonnensystems, wenn sie es bekommen könnten. Das ist der Feind. Und wenn Sie nicht bereit sind, diesen Feind zu bekämpfen und zu zerstören, dann werden alle Maßnahmen, die Sie vorschlagen, nicht funktionieren. Die Roosevelt-Regierung hat gezeigt, dass wir es können. Es ist eine Frage von Technologie und Willen, und dann wird es gemacht. Aber wir sagen immer, ja, wir müssen uns innerhalb der Parameter bewegen. Nein, aber da wird nichts funktionieren. Das sind Leute, die sich inhuman verhalten, und sie haben nicht das Recht, an diesem Prinzip zu sägen. Das sind Kriminelle. Wir sagen ja nicht, dass sie hingerichtet werden sollen. Wir sind keine Tiere. Aber so ist die Situation. Wir müssen uns die Macht nehmen. Das heißt nicht, ja, wie lösen wir dies oder das oder jenes Problem, sondern an die Wurzel der Sache. Zurück zu Franklin Roosevelt. Das ist ein sehr guter Weg, um die Sache zu identifizieren. Roosevelt hat es getan und das war gut. Jemand mag Roosevelt nicht, ja, dann ist der eben nicht gut. Das ist die Basis in der Politik und so sollte man an die Sache rangehen, dann gibt es gar kein Problem. Die Basis ist simpel. Mit Programmen können wir die Nahrungsmittelversorgung auf diesem Planeten verdoppeln. Das ist absolut nicht unmöglich. Aber es braucht die Institutionen und den politischen Willen, um es zu tun. Das heißt, man muss auch die politische Macht dazu haben. Wieder wie bei der Obama-Frage. Man wartet nicht darauf, dass es einem zufällt. Was sollen wir in unsere Gebete einfügen, damit es uns heute Abend noch erwischt? Nein, die Frage ist, was tun wir, um dieses System zu verändern, so dass passiert, was wir brauchen? Das ist überhaupt kein technisches Problem. Da wurde vorher schon dran gearbeitet. Das ist alles da. Aber das Problem ist dieses System. Die Frage ist nicht, wie man dieses System hier verändert, sondern wie man es eliminiert und zu dem System zurückgeht, was wir vorher hatten. Das hat funktioniert.
Für diejenigen, die im weltweiten Netz zuhören, Sie hören ein Seminar aus Washington, D.C. live. Der Hauptredner ist Herr Lyndon LaRouche. Lynn, die nächste Frage ist von jemandem, der, ich denke, ein sehr persönliches Anliegen, wenn er sie fragt. Herr LaRouche, wenn Sie Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne führen würden und Ihre Fähigkeiten kannten, wenn Sie selber Kandidat wären, aber Hillary beraten würden, wie kann sie ihre Zustimmung in den unteren 80% noch vergrößern? Ist das ausreichend, um die Hierarchie zu überwinden, die den Zweck hat, sie aus der Präsidentschaft herauszuhalten? Und wie kann man das überwinden?
Nun, wenn man mit diesem Problem sich beschäftigen will, dann muss man auch bereit sein, den Krieg zu erklären. Das ist so das Problem von Gideons Armee. Selbst wenn Hillary nicht genau weiß, worum es da geht, Bill wird mit Sicherheit eine lange Lektion bereit haben, um ihr das zu erklären, worum es da geht. Nun, man findet natürlich eine ganze Menge Leute um sich herum, von denen man weiß, man kann ihnen nicht vertrauen. Weil es Leute gibt, die im eigenen Lager sitzen und bei der ersten Möglichkeit die Seiten wechseln. Das ist das Problem. Also das Erste, was man tun muss von zwei Dingen, ist etwas, was Hillary bereits tut. Sie hat sich wiederholt an die 80% der Geringverdiener gewandt. Das heißt, hier verfügt sie über Glaubwürdigkeit. Sowohl bei den Obama-Wählern als auch bei der Bevölkerung im Allgemeinen. Jetzt muss man denken wie Franklin Roosevelt. Es geht darum, ein Team aufzubauen, das diesen Job erledigen wird. Was ich so aus der Distanz sehe, denn ich bin jetzt nicht in der Kampagne drin, deswegen werde ich mich also auf diesen Distanzblick begrenzen. Ich denke, sie tut zu viel von zu wenig. Es gibt bestimmte Leute, die muss sie jetzt nicht unbedingt wegwerfen. Aber sie hat nicht das Team, das sie braucht. Es gibt sicherlich ein paar Mitarbeiter, die sehr gut sind und eine sehr gute Aufgabe erfüllen. Aber sie hat nicht, wie ich das auch in meinem Aufsatz geschrieben habe, über das Wahlproblem, sie hat nicht das Team. Es geht hier nicht um eine Persönlichkeit, sondern um eine Regierung. Und in so einen Kampf muss man reingehen, wie in eine Regierung oder mit einer Regierung. Und das soll im Grunde genommen das Kampagnenteam sein. Das muss laufen wie eine Maschine. Und dann kämpft man so, wie ich kämpfe. Ja, manche Leute glauben immer, ich bin in Schwierigkeiten, weil ich nicht kompetent genug bin, aber ich bin eigentlich zu kompetent. Aber was man braucht, ist das, was ich repräsentiere. Ein Team von Leuten, die sagen, lasst uns dafür sorgen, dass es passiert. Aber ein Team, was funktioniert wie ein Team, das alles aus dem Weg räumt, was sich da aufbaut. Und ich denke, dass diese mächtige Maschinerie eben nicht da ist, sondern einige, die mit ihr arbeiten und so weiter. Das ist also, man hat ihr das in gewisser Weise genommen. Ich versuche das hier nach dem Rang zu ordnen. Hier ist eine Frage aus der demokratischen Seite des Senates vom Kulturausschuss. Herr LaRouche, werden Sie etwas Ähnliches wie das HBPA, das Gesetz zum Schutz der Heimeigentümer und Banken, schreiben? Was würden Sie denn speziell formulieren, um unmittelbar mit der Krise hier umzugehen?
Ich denke, man muss da die Flanke treffen. Wir müssen nicht als erstes über die Gesetzgebung nachdenken. Wir haben jetzt die Konferenz der FAO in Rom. Die ursprüngliche Absicht dieser Konferenz, die vor einem Jahr angesetzt wurde, war nicht gut. Die FAO war eine sehr gute Idee. Es war ein amerikanischer Jude, der einen großen, großen Einfluss übte der also sozusagen mitarbeitete an der Gründung dieser FAO und deswegen hat sie Hauptquartier in Rom. Wegen der Wichtigkeit dieser Frage hat man Regierungen und auch mächtige Institutionen in der Regierung, die kämpfen für eine Reform der Nahrungsmittel. Wenn hier in den USA gibt es Leute, die sagen, Nahrungsmittel, das ist gar nicht die Frage, das ist gar nicht die Frage. Wir müssen nicht die New York Times lesen, um zu wissen, dass Nahrungsmittelsicherheit absolut das Thema ist. Wenn die Leute sehen, wie die Nahrungsmittel teurer werden, dann werden sie nervös. Und das Wichtige ist, einen internationalen Hebel zu nehmen und man kann auf diese Art und Weise eine Gesetzgebung schaffen, die eine Macht zu einer Macht wird, indem man darum mobilisiert. Denn dieses Thema der Nahrungsmittelsicherheit oder Nahrung erregt Aufmerksamkeit, aber das Fehlen von Nahrung, der Mangel von Nahrung erregt noch mehr Aufmerksamkeit. Wir müssen jetzt diese Programme abschaffen. Wir müssen die Welthandelsorganisation begraben. Wir müssen sofort jegliche Herstellung von Biotreibstoffen einstellen. Niemand kann das leugnen, dass das ein kompletter Schwindel ist, die Herstellung von Biotreibstoffen und Völkermord ist. Das ist einer der Hauptfaktoren, die den Tod, also den Hungertod von großen Bevölkerungsteilen erzeugt. Jegliche Herstellung von Biotreibstoffen muss sofort begraben werden, ob der brasilianische Präsident das mag oder nicht. Und wir müssen die Nahrungsmittelproduktion verdoppeln. Denn ansonsten werden wir nicht die ausreichende Nahrung haben. Wir haben nicht nur eine Nahrungsmittelengpässe in absoluten Zahlen, sondern auch relativ, dass Leute, die vor kurzem die vor nicht so langer Zeit noch 3 Mahlzeiten am Tag gegessen haben, mittlerweile nur noch 2 Mahlzeiten essen und in Richtung sich entwickeln einer Mahlzeit am Tag. Deswegen müssen wir die Institutionen, die das verbrochen haben, zerstören. Ja, wie die WTO, die Welthandelsorganisation und diese Biotreibstoffmafia, die Politik muss zerstört werden. Und das Programm, was wir brauchen, was wir umsetzen, fließt aus dieser Initiative, ja, sodass wir eine neue grüne Revolution brauchen, wie in Indien nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, oder was in den Philippinen gibt es Ähnliches. Ja. Es gibt diese Programme für die Ausweitung der landwirtschaftlichen Produktion, aber wir könnten diesen Job in Gang bringen. Man braucht da die Gesetzgebung, die es möglich macht. Es dürfte nicht länger sein als 3 Seiten, die aussagt, was die Politik und welches die Ziele und der Zweck sein soll. Wenn man das als Politik herausbringt, dann wird man jegliche Äußerung und jegliche Initiative, die sich dem in den Weg stellt, zerstören, auf diese Art und Weise entkräften. Und auf diese Art und Weise kriegt man eine Mobilisierung in der Welt in Gang, die funktionieren kann. Das Problem ist, wenn Leute versuchen, in einer solchen Situation das in den normalen gesetzgeberischen Prozess zu bekommen. Ich würde noch nicht mal 2 Cent geben für den gesamten verdammten Kongress. Ja. Es gibt da nur vielleicht 1-2 Leute, die nicht total korrumpiert sind. Sie wollen Leute dazu bringen, in Gesetzgebung vernünftige Gesetze zu erlassen, die den Arsch von Nancy Pelosi küssen? Wie soll das funktionieren? Man kann nicht versuchen, irgendwelche Rezepte zu entwickeln, die man verkaufen kann. In diesem Fall kämpfen wir einen Krieg. Die Auseinandersetzung ist, wird es Biotreibstoffe geben? Wenn es die noch gibt, dann sind sie nicht ernsthaft. Biotreibstoffe müssen sofort beendet werden. Es ist ein Schwindel. Die Idee, dass man Energie gewinnen könnte auf diese Art und Weise, ist ein von den Regierungen unterstützten und von den Bevölkerungen bezahlten Schwindel. Und dieser Schwindel, dieser Betrug sollte sofort aufhören. Keine Subventionen mehr, keine Welthandelsorganisation mehr. Und dann sieht man, wie also dieser Biotreibstoffprogramm einfach stirbt. Und man wird sehen, wie also die Landwirte dahin zurückkehren, Nahrung nicht für Treibstoffe, sondern als Nahrungsmittel herzustellen.
Mr. LaRouche.
Herr LaRouche.
I'm going to put you on the spot with this one, then.
Ich werde dich herausfordern mit dieser Frage. Herr LaRouche, ich verfolge Sie und Ihre Organisation seit einer geraumen Zeit und stimme auch vielem von dem, was Sie sagen, zu. Während der Vorwahl in Pennsylvania haben sowohl meine Frau und ich und einige unserer Freunde haben sogar die Arbeit eingestellt, um nach Pennsylvania zu gehen, um für Hillary Clinton Kampagne zu machen. Und wenn Obama ein Bauernopfer der Briten ist, um Hillary Clinton zu sabotieren, und meine Frage an Sie ist, und ich frage es nicht sarkastisch, sondern mit aller Ehrlichkeit, dann frage ich Sie, warum unterstützen Sie nicht Hillary Clintons Kampagne 100%? Ich verstehe, dass sie nicht perfekt ist, aber ich weiß sehr, sehr genau, dass sie nicht, dass sie die Einzige ist, die etwas tun kann in dieser Situation, um die Menschheit zu retten. Und dass sie einige der Dinge, die Sie erzählen, aufgebracht haben, dass sie Franklin Roosevelt erwähnt und dass sie diese Art von Wirtschaftsveränderung, die Sie hervorschlagen. Ne? Sollten wir da nicht alle, insbesondere Sie, dabei haben und Sie zu unterstützen und Sie zu unterstützen für die Nominierung, weil diese Wahl so wichtig ist?
Nun, denken Sie darüber nochmal nach, über diese Formulierung. Zuerst, wie ich wiederholt gesagt habe, als Anführer eines politischen Aktionskomitees darf ich Sie gesetzlich gar nicht unterstützen. Und das wäre dann sicherlich die Interpretation, wenn ich das tun würde, also tue ich es nicht. Aber andererseits, jeder, der weiß, was ich tue, der weiß genau, was die Botschaft hier ist. Die Botschaft hier ist nicht, ich unterstütze Hillary Clinton. Ich sage, die Botschaft ist das, was ich vorgeschlagen habe, soll passieren. Und ich sage auch kritisch, was mit der Obama-Kampagne los ist. Ich habe über McCain gesprochen. Ja, ich werde ihn noch nicht Cokes McCain nennen, weil dann wird man ihn mit George Bush verwechseln. Ja. Also es ist nicht notwendig. Ja. Die Leute würden noch umso härter auf sie eindreschen. Ja. Wenn alle Leute bis auf mich, die ihr das Lager verlassen würden. Das würde nichts bringen. Es geht nicht um diese Art von Politik hier. Ja, jeder von uns muss tun, was seine Mission ist hier. Ja, die Mission ist dadurch bestimmt, was wir tun müssen, was unsere Fähigkeiten sind. Aber hier gehen einige Sachen zusammen. Ich will die USA retten. Und was ich tue, hilft ihr implizit. Sie hat mit den unteren 80% zu tun. Ja, die Gegner tun es nicht. Ich aber auch. Und ich stelle bestimmte Dinge klar, die sie wissen muss und die auch andere Leute wissen müssen. Ja. Und ich stelle das zur Verfügung für den Fall, dass Leute das brauchen. Und dann ist es eben da. Aber haben Sie eine Vorstellung, was Hillary Clinton passieren würde, wenn ich sie unterstützen würde? Die würden sie also anschießen wie nie zuvor.
Ich werde nur sagen, dass wir viele, viele solche Fragen, mehr Fragen, solcher Fragen. Die einzige Frage, die wir mehr haben, ist, ob nicht Dick Cheney verantwortlich ist für die Ermordung der Madame von DC. Nächste Frage.
Ist irgendwas in
Ella Rouge. Zwei Fragen in Bezug auf die Wirtschaft. Diese Frage ist von der Abgeordneten Priscilla Taylor aus dem Abgeordnetenhaus in Florida. Sie ist diejenige, die das HBPA in Florida eingebracht hat. Zwei Fragen. Seit ich die Debatte über diese Benzinkrise und das, was also Hillary die Benzinsteuer aufheben will und von den Kartellen bezahlen lassen würde, Obama ist dagegen. Was können wir jetzt tun, um der Bevölkerung das zuwohlkommen zu lassen? Ich weiß, dass ihr HBPA als zweite Frage in vielen Städten verabschiedet würde, aber bisher hat der Bundeskongress immer abgelehnt, zu handeln. Ich habe jetzt soeben gehört, dass sie ihr eigenes Gesetz haben. Naja, was sie sagt, dass Bush gesagt hat, dass er das Gesetz, was die Demokraten vorgeschlagen haben, von Bush ein Veto geben würde. Gibt uns das eine neue Chance für das HBPA oder gibt es andere dringendere Fragen?
Ich muss sagen, ich schaue mir das strategisch an und nicht mechanisch. Die Amerikaner sind irgendwie so gehirngewaschen mit allen möglichen Sachen aus den Medien und so weiter. Ja, dann denkt man so derartig mechanisch, wir tun das und dann passiert das und dann kommt das dabei raus. Das funktioniert so nicht. Wir sind hier in einem Machtspiel. Es geht nicht nur darum, diesen oder jenen hier zu beeinflussen. Das sind alles so Mechaniken, die wir verstehen. Aber die verstehen eigentlich nicht, welche Art von Politik wie funktioniert. Man muss darüber nachdenken, wie man Prozesse in Gang setzt, die die Art und Weise bestimmen, auf die bestimmte Art Dinge passieren. Mein Problem hier ist, ich versuche eine ganze Menge Leute in Riemannscher Dynamik auszubilden, als eine Art und Weise auszudrücken, wie man mit bestimmten Problemen umgeht. Die meisten Leute kennen aber Riemannsche Dynamik nicht. Das heißt, ich kann ihnen hier eine wissenschaftliche Lösung anbieten, aber sie verstehen ihn nicht. Denn sie denken immer noch in kartesischen Begriffen. Ja, die meisten Wirtschaftswissenschaftler sind völlig inkompetent, wenn es um Vorhersagen geht. Ja, ich meine, die sind inkompetent per se, ob es jetzt um Vorhersagen geht oder nicht. Aber was ich versuche, zuallererst versuche ich, Politik zu formulieren, sodass auch die Leute, die Riemannsche Konzepte nicht verstehen, die Politik verstehen können und nachvollziehen. Ja? Denn wir haben das Problem einer hoffnungslos illiteraten Bevölkerung, ganz speziell in höheren Ämtern. Ja? Es gibt keine professionelle Kompetenz in Wirtschaft in den USA. Es gibt Leute, die als Ökonomen arbeiten, die spezifische Eigenschaften haben und spezifische Fähigkeiten. Aber wenn es um wirtschaftliche Prinzipien geht, dann gibt es leider niemanden in den USA, der überhaupt weiß, was er tut. Und wenn man ihnen sagt, was sie tun soll, dann wüssten sie nicht, was es sein soll. Also der Kompromiss in dieser Situation ist, und damit beschäftige ich mich und einige auch, mit denen ich zusammenarbeite, ist, bestimmte Dinge zu spezifizieren, die praktische Maßnahmen sind und die als Pakete erstmal funktionieren, die erstmal als Ersatz für Inkompetenz dienen müssen. So muss es halt gehen. Das ist, warum ich so überarbeitet bin eigentlich und überladen mit Arbeit. Die meisten Leute sind, was das angeht, einfach inkompetent. Sie wissen nicht, was los ist. Was ich tue, ist, ich versuche Leute auszubilden über bestimmte Pakete, Programme als Pakete, wie und warum die funktionieren. Aber ohne meine Anleitung und Instruktion haben die leider keine Ahnung, was zu tun ist. Und das ist das Problem hier. Deswegen tue ich, was ich tue. Wenn es bestimmte Dinge gibt, die wichtig sind und die getan werden müssen, dann sehe ich zu, dass das irgendwie passiert. Aber entgegen den Gerüchten werde ich nicht ewig leben. Also geht es jetzt darum, Leute auszubilden, die dann da sind, den Faden da aufzunehmen. Leute, die kompetent genug sind in den Prinzipien physischer Wirtschaft. Aber Leute, die Wirtschaft im Sinne von Geldsystemen, von monetären Systemen versuchen zu verstehen, die sind völlig inkompetent. Es gibt keine Möglichkeit, wie man auf der Basis monetärer Wirtschaft irgendeine Wirtschaft definieren kann. Das ist die Natur der Sache hier. Das ist sehr wichtig. Also ich werde das etwas qualifizieren. Wirtschaft ist physisch, nicht monetär. Es gibt nun Geldsysteme, die durch bestimmte Wechselkurse, Löhne und so weiter regulieren. Aber sie sind keine Wirtschaftssysteme. Das sind monetäre Systeme, die innerhalb dessen funktionieren, was falsch oder wahr ist, was Wirtschaft betrifft. Aber die meisten Leute kümmern sich gar nicht um das Wichtigste in der Wirtschaft. Kein Affe hatte jemals eine Wirtschaft. Kein Schimpanse hat jemals eine Wirtschaft gehabt. Denn Wirtschaft ist eine Reflexion der kreativen Mächte des menschlichen Geistes. Aber die meisten wissen auch wiederum nicht, was kreativ ist. Wer Descartes oder Euklid studiert und daran glaubt, hat keine Ahnung, was kreativ bedeutet. Also das Problem ist hier, dass Wirtschaft durch physische Prozesse bestimmt wird. Es gibt solche wie zum Beispiel Infrastruktur, Landwirtschaft, Industrie, oder Transportsysteme als spezifische Form von Infrastruktur. Aber das Geheimnis in einer Wirtschaft ist, wie kriegt man diese Dinge zusammen zu einem gemeinsamen Effekt? Zum Beispiel erstmal die Fähigkeit der Leute, die produzieren, zu steigern, eben produktiv sein zu können. Menschen haben Kreativität. Die meisten wissen nicht, was Kreativität sein soll. Ja, irgendjemand schmeißt Matsch an die Wand und das heißt dann kreativ. Aber in der physischen Wirtschaft hat man hier ein Verhältnis von physischen Dingen und Verhaltensweisen, die etwa als Medium benutzt werden, um bestimmte Entdeckungen der Menschheit zur Anwendung zu bringen, zur Steigerung der produktiven Kapazitäten der Menschen, pro Kopf und pro Quadratmeter. Auf der Geldseite der Sache schafft man ein Geldsystem, so wie ich das amerikanische System kenne und verteidige. Und hier entwickelt man ein Preissystem innerhalb eines protektionistischen Systems. Und ohne Protektionismus gibt es überhaupt keine geistige Gesundheit. Und innerhalb dieses Systems bringt man die Arbeitskraft zum Funktionieren. Das heißt, also wir reden hier über eine Maschine, die man baut, eine physische Maschine, die angetrieben wird durch menschlichen Genius. Und der menschliche Genius, der durch neue Errungenschaften sich in bestimmte Gewinne materialisiert. So wie zum Beispiel das transkontinentale Bahnsystem. Dieses transkontinentale Bahnsystem hat die Produktionskosten reduziert und auf einmal wurde das gesamte Territorium eines Landes nutzbar. Ja? Davor waren es nur Wassersysteme, das heißt innerhalb des Landes. Ja? Und diese inländischen Wassersysteme, Kanäle und so weiter, waren der Vorläufer für das Bahnsystem. Nun, die Bahnsysteme wiederum erlauben eine viel höhere Geschwindigkeit und sind deswegen effizienter und schneller, Dinge bewegen zu können, mit demselben oder sogar weniger menschlichem Aufwand. Kohle zum Beispiel zu Koks zu verarbeiten, ist ein Fortschritt. Ja, das dann in Petroleum zu benutzen, ist ein nächster Sprung. Aber von da zur Kernenergie ist noch ein größerer Sprung. Wenn man dieselbe Technik zur Anwendung bringt, aber getrieben durch die Kernenergie, hat man eine regelrechte Beschleunigung, die also ein Multiplikator ist der menschlichen Wirkfähigkeit. Aber man muss die Freiheit dafür auch schaffen. Was bedeutet denn Freiheit hier? Leuten dies oder das oder jenes zu geben? Nein, Freiheit in der Wissenschaft bedeutet Kreativität. Ja? Im Sinne der Entdeckung eines universellen physischen Prinzips. Dass man sich von bestimmten Verhaltenslimitationen oder Einsichtslimitationen loslöst. Ja? Und eine neue Fähigkeit, eine neue Macht des menschlichen Geistes entdeckt, die also die Fähigkeit des Menschen im Universum zu existieren vergrößert. Und damit eben auch Defizite überwindet, die diesbezüglich existierten. Das ist der Genius, der Geist. Die kreativen Kräfte des menschlichen Geistes sind der Motor der Wirtschaft. Und wenn mir jemand hier widerspricht, dann handelt es sich wahrscheinlich um einen Affen, weil genau das ist der Unterschied hier. Die monetäre Seite des Ganzen ist an für diese physischen Systeme bringt man jetzt einen ganzen Haufen Zahlen mit ins Spiel, aber der Geldfluss in diesem System entspricht den physischen Bedingungen, die da herrschen. Das wurde also früher zum Beispiel durch das Fabrikmanagement gemacht. Ja, die da waren, um ein System zu entwickeln, für die Produktion, das Ganze mit dem Markt zu integrieren, um gleichzeitig die Produktivkräfte zu vergrößern und zu effektivieren. Denn das Produkt befähigte die Nutzer des Produktes, effektiver an der Gesellschaft teilzunehmen. Aber das Konzept und das Verständnis dieses Konzepts fehlt. Und wenn man sich also mit Wirtschaft beschäftigt, dann sieht man tatsächlich oft diese innewohnende Inkompetenz von Leuten, die irgendwo mal ein Buch gelesen haben und dies und das und jenes in der Lektion, als Lektion bekommen haben in der Universität und keine Ahnung haben. Der Punkt ist, dass der menschliche Geist über eine Macht verfügt, die keinem Tier zur Verfügung steht. Das ist die Kreativität. Die Kreativität, die Produktivkräfte des Menschen zu vergrößern. Und das Design von physischen Systemen, Wassersysteme und so weiter, und auch die Proportionen dieser Systeme und ihre Interaktion, basiert auf der Anwendung der kreativen Kräfte des menschlichen Geistes. Das sind die Produktivkräfte. Und dann entwickelt man ein Geldsystem und ein Preissystem und so weiter, was dazu passt, um eben den physischen Gewinn für die Menschheit da herauszubekommen. Das ist, was ich verstehe, was ich lehre und was ich hoffe, andere Leute auch meistern werden. Das andere ist falsch und ist Quatsch.
We still have a very large number of institutional questions from the United States.
Also wir haben immer noch eine ganze Reihe institutioneller Fragen aus den USA, von Gesetzgebern und Gewerkschaftlern zum Beispiel. Ich möchte allerdings mich auch den internationalen Fragen zuwenden. Es gibt also einen ganzen Haufen von Fragen, die über das Internet uns erreichten, zum Thema Afrika. Und ich versuche jetzt einige davon etwa zusammen zu formulieren. Lynn, was ist denn deine Lösung für das Problem, das du von Afrika schon vorgestellt hast? Wenn das Wachstum der Bevölkerung in Afrika als Bedrohung wahrgenommen wird, weil sie eben die Rohmaterialien aufbrauchen würden in Afrika, denkst du denn, es gibt einen Unterschied zwischen der Oligarchie und der Regierung in Großbritannien? Denn viele Menschen in Afrika sehen keinen Unterschied dazwischen. Und angesichts der Nahrungs- und finanziellen Probleme, die Afrika jetzt gerade treffen, wenn Sie jetzt in Afrika wären, was würden Sie den Menschen dort sagen?
Ich würde wahrscheinlich in Simbabwe stehen. Denn das ist der beste Ort, von dem man aus die Briten beleidigen kann. Und Menschen dort verstehen das. Der Punkt ist, da muss man wirklich klar denken. Zu diesem Zeitpunkt, was ist das Problem in Afrika? Afrika hat ein Gebiet, was im größten Teil landwirtschaftlich ist, von seinem Potenzial aus. Und es könnte eine der Hauptquellen für Nahrung auf dem ganzen Planeten sein. Wo ist denn die Nahrung? Naja, die landwirtschaftlichen Produkte werden ja zerstört teilweise, ja, durch Schädlinge. Es gibt keine Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie dort. Es gibt keine Transportinfrastruktur, um die Ernte sozusagen zu transportieren. Es gibt Krankheiten in Afrika, nicht nur von Pflanzen und Tieren, sondern auch von Menschen. Man hat dort einen enormen Verlust, AIDS, wie man es nennt, ja, betrifft teilweise in ganz Afrika die am besten gebildete Schicht in der Gesellschaft ausgelöscht. Das ist ein unglaubliches Problem. Ich habe mittlerweile die Position angenommen, dort zu sagen, wir müssen über Infrastruktur reden. Und das Erste, wo man da drauf kommt, ist Wasser. Das Zweite wäre Transport, denn ohne Transportsysteme kann man nicht die Lieferung von den Gütern und den Produkten, die notwendig sind, organisieren. Da kann man nicht bei dem Landwirt an und für sich anfangen. Wir nehmen den afrikanischen Landwirt, wie er jetzt existiert, und sagen, was können wir in der Infrastruktur verändern, die die Produktivität dieses Landwirtes steigern wird, ohne ihn ansonsten zu verändern. Na, beispielsweise die Schädlingsbekämpfung, ja, wie also Nahrungsmittel zerstört wird. Na, wenn Sie entsprechende Infrastruktur schaffen, die Schädlingsbekämpfung, ja, Transportinfrastruktur für Afrika, die Afrika untereinander, die afrikanischen Nationen untereinander verbindet. Nehmen wir mal an, ein Gebiet in Afrika, da gibt es eine ganze Gruppe von Landwirten, aber es gibt keine Institution in der Region, die ihnen helfen könnte. Ja. Wenn man die Nahrungsmittel haltbar machen will, man könnte beispielsweise Bestrahlung, radioaktive Bestrahlung der Nahrungsmittel nutzen, um sie haltbar zu machen. Ja, man würde das also verschweißen, ja, luftdicht abschließen und bestrahlen. Ja. Man kann also radioaktive Isotopen, das ist als eine Technik entwickelt worden, das gibt es schon. Man kann also auf diese Art und Weise sowohl das Saatgut als auch das Erntegut haltbar machen und transportieren. Ja. Wo es kein Wasser gibt, braucht man Wasserwirtschaft. Ja, das ist etwas, was ganz elementar ist. Nicht einfach, aber elementar. Wie man beispielsweise die Produktivität des Sudans steigern könnte. Sudan ist vom Gebiet die größte Nation Afrikas. Und von diesem Gebiet her, in dem größeren Teil des Nordens, ist so, dass nur ein ganz kleines bisschen mehr Wasser eine unglaubliche Steigerung der Produktivität verwandeln könnte, weil die Böden so fruchtbar sind. Es fehlt nur das Wasser. Und so würde ich also von außen, von der europäischen Kultur nach Afrika hinein sagen, was wissen wir, was Sie nutzen können, was Ihnen am meisten Vorteile bringen würde. Man soll jetzt nicht nach Afrika gehen und versuchen, irgendwie die Menschen dort zu verändern oder so. Wir sollen mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen helfen mit den Dingen, die sie nutzen können, um die Verluste der Frucht ihrer Arbeit zu verringern. Denn ich denke, das wäre der erste Schritt. Und mit dieser Herangehensweise sieht man dann darüber hinaus, was werden wir in 3 Generationen tun? Was ist unsere Perspektive? Wir haben den afrikanischen Landwirt und andere Afrikaner jetzt. Was tun wir jetzt, um sicherzustellen, dass seine Enkel die Art von Leben, die wir anstreben würden, haben werden? Ja. Und die europäische Zivilisation sollte also nicht da reingehen und zu viel Rat zu geben, sollten wir ihnen lieber die Infrastruktur und die Technologie zur Verfügung stellen, damit sie das erreichen können, was sie mit ihren eigenen Fähigkeiten und ihrem eigenen Geist erreichen können.
Lynn, die nächste Frage kommt von John Jeffries von der Maschinistengewerkschaft in Louisville in Kentucky. Nun, wir machen hier jede Anstrengung, um das HPPA in Louisville durchzubringen, und das werden wir auch weiter tun. Ich habe dahingehend einige Fragen. Was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten zwischen 1933 und heute? Meine Frage bezieht sich speziell auf den Häusermarkt und auf das Bankwesen. Schulden bei Mortgage-Backed Securities waren sicherlich nicht das Thema in den 30er Jahren. Also wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der damaligen Situation und heute? Und inwieweit und wenn, dann inwieweit ist denn die Situation heute schlimmer als damals?
Die Situation heute ist schlimmer, was die Moralität, die Moral betrifft. Die Bevölkerung ist noch weniger moralisch, als sie damals war. Ich meine, dann gibt es noch ein anderes Problem. Damals in den 20er Jahren war 40% der Bevölkerung ländlich. Ich meine, unter Roosevelt gab es relativ schnelles Wachstum. Ich rede jetzt hier von 5, 6 Jahren. Wachstum der Produktivität in der Landwirtschaft. Wir müssen erkennen, dass das Geld, so wie wir es heute definieren, im Wesentlichen wertlos ist. Wir befinden uns jetzt schon in der Hyperinflation. Die Rate der Preissteigerungen pro Woche jetzt ist schon Hyperinflation. Wir bewegen uns auf eine Situation zu wie in der Weimarer Republik 1923. Die Rate der Beschleunigung der Steigerung der Preise wird immer schneller. Das ist in diese gegenwärtige Struktur eingebaut. Das heißt, Roosevelt hatte 1933 einen einfacheren Kampf als wir heute. Damals hatte er die Aufgabe, die Produktion wiederzubeleben. Und das dauerte ungefähr ein Jahrzehnt. Wir haben heute die Aufgabe, einen Absturz der Produktivität zu verhindern. Ich denke, das ist lösbar. Und denke, dass wir die Menschen mobilisieren und motivieren können, wie wir das auch schon mal gemacht haben. Wir können es tun, weil die Situation so verdammt schlimm ist, sodass die Menschen vielleicht diese extra Anstrengungen unternehmen werden, eine Lösung finden. Sie werden wirklich hart kämpfen, um die Zivilisation zu retten. Und das ist unsere beste Chance. Und meine Erfahrung mit solchen Dingen ist, dass wir da draußen ein Potenzial haben. Nehmen wir mal so die Altersgruppe zwischen 25 und 35. Das ist die organische Führungsschicht in unserer Gesellschaft. Die potenzielle Intelligenz in dieser Altersgruppe. Insbesondere, weil das die Generation ist, die erwachsen wurde, ungefähr zu der Zeit der Wahl 2000, als es eine bedeutende Bewegung gab auf den Campussen, wie ich das auch gesehen habe. Ich meine jetzt nicht eine Mehrheit, aber bedeutend. Ja, besser als nichts. Etwas. Und ich fand das sehr inspirierend. Und ich habe gesagt, Mensch, wir müssen das ernst nehmen. Denn es gibt diese jungen Menschen da draußen, die jetzt erwachsen werden oder die schon erwachsen sind. Und sie haben eine Orientierung. Sie kriegen nur Scheiß als Ausbildung an den Universitäten. Ne? Sodass sie fast den Verstand verlieren, jedes Mal, wenn sie in eine Vorlesung gehen. Ich meine, es stimmt. Das ist, was heute an den Unis passiert. Wir müssen etwas tun, habe ich gesagt, um sie als politische Kraft für die Wissenschaft, für Ideen zu organisieren, um die Politik in diesem Land zu verändern. Aber sie müssen eine Auftragsorientierung haben. Ich meine, das ist doch die Frage in dem Alter. Was wirst du mit deinem Leben tun? Nicht, was wirst du tun? Was wirst du mit deinem Leben anfangen? Was wirst du aus deinem Leben machen? Wird es so enden, dass deine Existenz dir peinlich ist? Was wirst du mit deinem Leben tun? Man muss diese Auftragsorientierung haben, die ähnlich ist wie der Auftrag, wie wenn man in einem Krieg kämpft. Ja? Leute zu mobilisieren, Ziele zu erreichen und Aufträge zu definieren, Missionen zu definieren. Das ist, wie wir diese Frage eigentlich behandeln müssen. Und ich denke, ja, wir können das mobilisieren. Ich weiß das, ich meine, wir kennen das aus Erfahrung. Die Leute, die bei mir im Keller arbeiten, an Kepler und Riemann, und so, wir wissen, dass wir die Entwicklung der kreativen, schöpferischen Fähigkeiten durch diese Art von Programmen unglaublich beschleunigen können. Es funktioniert. Es ist nicht vollkommen, nicht perfekt, aber es funktioniert. Und wir können die produktiven Fähigkeiten der Bevölkerung steigern. Das müssen wir tun. Und eine Antwort auf diese Frage, die sehr komplizierte und komplexe Aspekte hat, die Situation heute ist schlimmer als damals. Wegen der sozialen Zusammensetzung der arbeitenden Bevölkerung. Und es gibt natürlich das Problem auch in der Gesellschaft, dass Leute betroffen sind wegen ihrer generationellen Situation.
Das Leben da draußen, die Gesellschaft ist ein Sumpf. Und selbst die jungen Menschen, die intelligent sind, motiviert sind, talentiert sind, haben keinen Zugang zu dem Umfeld, in dem die Kreativität in ihnen drin entwickelt wird. Und meine Absicht war, diese Art von Umfeld zu schaffen. Wie schützen wir das Talent dieser jungen Menschen? Wie kann man es schaffen, dass sie sich entwickeln, indem man sie schützt vor dem Einfluss von 68ern, Boomern? Ja, gibt nichts Schlimmeres als 68er Professoren an den Universitäten, um eine ganze Masse von jungen, hellen menschlichen Geistern zu zerstören. Und so haben wir also diese Bildungsarbeit auftragsorientiert strukturiert, sodass wir junge Leute ausbilden, die intellektuellen Führer der nächsten Generation zu sein, die jetzt zwischen 25 und 35 sind. Und wenn wir diese Menschen bewegen können, sich zu mobilisieren, sich zu bewegen, dann werden auch die 18- bis 25-Jährigen denen folgen. Ich war im Jahr 2000 von den 18- bis 25-Jährigen sehr begeistert. Aber der Verfall seit dieser Zeit ist unglaublich gewesen. Und so, dass die Fähigkeit oder die Herausforderung, diese junge Generation zwischen 18 und 25 zu bewegen und intellektuellen Fähigkeiten sozusagen zu entwickeln, viel, viel schwieriger ist. Diese Frage ist von Dr. Louis Lai, der ehemalige amerikanische Nahrungsmittelbeauftragte ist. Nach dem Global Policy Forum der Vereinten Nationen können wir, produzieren wir vermeintlich ausreichend Nahrung, um jeden Menschen zu ernähren. Warum sehen wir dann diese größte Hungerkatastrophe in der Geschichte? Das ist nicht nur unmoralisch, es führt auch zu Kriegen und Revolutionen, wo dieser Hunger existiert. Wir wissen zwei Dinge. Wenn die Menschen die Fähigkeiten haben, Nahrungsmittel anzubauen und in stabilen Gesellschaften zu leben, dann sind sie nicht unterernährt und sie verhungern nicht. Und wenn es nicht irgendwelche Katastrophen gibt, wie Kriege oder Wetter, dann geht es ihnen gut. Das zweite wissen wir ist, dass diese Welthungerkatastrophe von Menschen gemacht ist. Sie wurde von der WTO, von der Welthandelsorganisation und anderen Formen dieser globalisierten Monokulturkartelle geschaffen. Meine Frage an Sie ist, wer hat entschieden, welche Menschen überleben werden und welche sterben werden, indem sie solche dummen und mörderischen Politiken diktiert haben?
Nun, eine Sache stimme ich nicht zu. Ich denke, die Nahrungsmittelversorgung heute ist in Gefahr. Meine Frau Helga und andere in Europa, führende Kräfte, arbeiten daran, mit Leuten mit Regierungshintergrund und so weiter, Professionelle. Und auch hier haben wir in Leesburg eine Organisation, wo wir also sehr relevant daran arbeiten, an der Geschichte dieses Nahrungsmittelproblems. Wir haben natürlich offensichtlich das Potenzial für Nahrungsmittelversorgung. Das ist die Basis des Optimismus. Wir haben allerdings die Organisation dieses Potenzials zerstört. Ja. Zum Beispiel das Weizenproblem, ja, in den USA. Das Produkt wird einfach nicht da sein. Ja. Die Nahrungsmittel sind nicht da. Und was wir jetzt auf der ganzen Welt eben finden, ist eine Vertuschung, und zwar systemische Vertuschung einer wachsenden Nahrungsmitteldiskrepanz. Was die Frage sonst impliziert, ist korrekt. Wir nehmen an, dass einige Sachen hier nicht stimmen, wie sie berichtet werden, denn Berichte sind auch oft falsch. Aber die Frage ist generell richtig. Wir brauchen ein Programm, und der Fokus, besonders bei Europäern, die wir also versuchen zu bewegen, um dann auch die amerikanische Seite da reinzubekommen. Der Fokus ist die Periode des Treffens im Juni der Weltnahrungsmittelorganisation in Rom. Und dass wir vorher genug Druck aufbauen, um die Intention dieser Organisation dann bereits zu ändern. Sodass die Leute, dass diesen Leuten klar ist, dass sie die WTO, die Welthandelsorganisation, loswerden müssen. Dass sie Biotreibstoffe abschaffen müssen. Und dass man diese Idee loswerden muss, abschaffen muss, dass bestimmte Bereiche der Welt einfach diktiert wird, was sie produzieren, was sie nicht produzieren und welcher Bereich der Welt für wen Nahrungsmittel herstellt. Der beste Fall ist Mexiko und Sonora. Prinz Philip, der mit seinem World Wildlife Fund, mit dem WWF, das ist eine Genozidorganisation. In Sonora, in der Plino-Region, haben wir die Möglichkeit heute, durch Ingenieurwesen, das also in Mexiko sich lange Zeit damit beschäftigt hat, können wir hier tatsächlich eine Expansion, ein Wachstum der Nahrungsmittelproduktion in diesem Gebiet erreichen. Das ist also eine sehr gute Möglichkeit hier. Aber es wird durch die britische Regierung, durch die britische Monarchie, durch Prinz Philips WWF verhindert. Unser Problem ist also, dass wir das natürliche Potenzial, um Nahrungsmittel herzustellen, zerstören, wenn wir Leute davon abhalten, Nahrungsmittel anzubauen. Wir zerstören die Mittel, mittels derer wir die Nahrungsmittel anbauen könnten. Wir müssen diese Kriminellen aus diesem System loswerden. Wir schicken Prinz Philip zurück zum Teufel, wo er hingehört. Wir haben eine Menge Fragen bekommen über die Produktion von Nahrungsmitteln für den heimischen Markt versus internationalen Markt. Diese Frage kam von Senator Joey Pendleton, der im Kentucky Senat, im Bundesstaat Kentucky, die Führung hat. Und hat auch mit Senator Perry Clark am letzten Tag der Sitzung in einem republikanisch kontrollierten Ausschuss das HPPA durchgebracht hat. Und er schreibt, Lynn, zusätzlich zu meinem Dienst in der Gesetzgebung bin ich aktiver Landwirt. Und ich bin also im Mary State Landwirtschaftsprogramm. Und wie du sicher weißt, oder wie Sie sicher wissen, sehen sich die Bauern einer absolut gigantischen Krise gegenüber. Wir sehen, wie Preise für alles sich erhöhen, von Saatgut und Dünger und so weiter. Und ich stimme absolut zu, dass wenn das Mais nicht als Treibstoff benutzt werden darf. Ja. Mais gehört in die Nahrungsmittelkette. Aber die Frage, die ich habe, ist, wie können wir die Welt ernähren mit diesen steigenden Produktionskosten, aber gleichzeitig die Nahrungsmittel billig genug halten für den heimischen Markt? Wie können wir in den USA Landwirte bei ihrer Arbeit lassen, um unsere eigene Nation mit billigen Gütern gut für den Tisch zu versorgen?
Es gibt hier einige Probleme. Zuallererst, wenn man die Produktivität einer Wirtschaft senkt, senkt man nicht die Kosten, diese Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Ich meine, weniger Menschen als prozentual gesehen in der ganzen Bevölkerung in der produktiven Arbeit beschäftigt, vermehrt man die Kosten der Existenz. Wenn man die Produktion einschränkt, vergrößert man die Kosten der Produktion. Aus genau diesem Grund. Obendrein sind die Preise, die wir heute zahlen, nicht kostenbegründet. Das sind, also wenn man jetzt von physischen Kosten spricht, ja, Kosten, die alles beinhalten, was in die Produktion eingeht, inklusive einer durchschnittlichen Kosten sozusagen der Arbeit. Wenn man das tut, entdeckt man, dass die meisten Preissteigerungen heute, von denen Sie gesprochen haben, nicht wirklich echt sind. Sie sind spekulativ. Sie sind monopolistisch. Was die Briten machen, es ist sehr, sehr alt, dieses Ding. Man verknappt das Gut und steigert den Preis, indem man eine Verknappung erzeugt. Es gibt zwei Arten und Weisen, wie das gemacht werden kann. Es gibt diese spekulative und monopolistische Preissteigerung. Wenn man ein Monopol hat, kann man den Preis in die Höhe schießen lassen. Nicht, weil die Kosten gestiegen sind, sondern weil der Preis gestiegen ist. Und die Kosten, die da sozusagen steigen, sind die Kosten des Parasiten, den man sich eingefangen hat. Ja. Und auf diese Art und Weise ist es passiert. Man hat also auf monopolistische Art und Weise im Grunde die Grundproduktion, die Grundfertigung und Erzeugung in unserer Wirtschaft gesenkt. Wie ist das passiert? Es ist ein Faktor der Technologie und auch einer Arbeitspolitik. Wenn man die Technologien einschränkt, wenn man sogar die Menge der Erzeugung, der Herstellung senkt, wenn die Kosten der Gesellschaft inklusive diesen parasitären Kosten auf einer gegenteilige Art und Weise in den Preisen der Güter reflektiert. Das heißt, wir müssen eine absolute Maximierung der Produktion, sodass wir immer eine Überproduktion haben, um es auch überall in der Welt verteilen zu können. Nehmen wir mal Öl. Ja. Der Ölpreis ist vollkommen wahnsinnig und wie das Ölgeschäft geführt wird, ist vollkommen wahnsinnig. Ich meine, Öl ist im Grunde genommen, geht zurück auf Mendeleev, der also in Baku diese Ölanlagen erzeugt hatte und entwickelt hatte. Die britische Navy in Vorbereitung auf den Ersten Weltkrieg, und die wollten Schlachtschiffe bauen, die also Öl verbrannten und nicht Kohle, weil sie auf diese Art und Weise eine größere Reichweite hatten und auf diese Art und Weise die maritime Herrschaft der Briten ausbaute. Kuwait war damals nicht Kuwait, das war British Petroleum. Und versuchten das als einen Hebel zu nutzen, indem sie dann die Entwicklung des Gebrauchs des Öls, indem man also Autos pushte, anstatt Gleissysteme. Wenn man beispielsweise Lastkraftwagen einsetzt, ja, erzeugt man viel größere Kosten. Lastkraftwagen sind viel teurer als Schienen. Wenn man dann das Schienensystem zerschlägt, dann muss man die Lastwagen benutzen. Und auf diese Art und Weise steigern sich die Kosten, explodieren die Kosten wegen der Ineffektivitäten, der Ineffizienzen, die man künstlich geschaffen hat. Man darf niemals annehmen, dass der Preis stimmt. Der Preis ist oft der Preis eines Diebes. Wenn man es auf diese Art und Weise von physischer Seite betrachtet, werden die Dinge offensichtlich. Man misst dann eine Wirtschaft an der durchschnittlichen physischen Kosten der Arbeit, also die durchschnittliche Familie betrachtet. Jemand arbeitet in einer normalen durchschnittlichen Familie, nimmt sozusagen einen Warenkorb. Welche Güter müssen in diesen Warenkorb einfließen, um eine Familie zu erhalten, in dem ein Mensch arbeitet? Wenn man dann darüber nachdenkt, wie optimiert man die Kosten der Produktion? Wie senkt man die effektiven Herstellungskosten sozusagen? Dann wird das sehr, sehr einfach. Das heißt, man will nicht Monokultur betreiben und in der ganzen Welt Soja und andere Dinge verkaufen. Man soll also kein Öl benutzen, nicht so viel. Man braucht es eigentlich für die Chemieindustrie, ja, als Rohstoff für die Chemieindustrie. So kann man es benutzen, aber nicht als Energiequelle in die ganze Welt zu verschiffen. Ja. Wir benutzen viel lieber Kernkraft. Das ist eine viel höhere Energieflussdichte. Und damit hat man sofort die Produktion verändert und man hat sofort die Produktivität gesteigert, die Kosten sinken. Denn die Kosten sind relativ zu den Kosten des Erhaltes eines Menschen. Und wenn man also die Produktivität und die Produktion, die Herstellung selbst steigert, ausweitet, senkt man die Kosten des Erhalts eines Menschen. Das ist eigentlich sehr einfach. Eine gute Regierung, ein gutes Verständnis von Ökonomie, würde das funktionieren. Das Problem ist, wir haben diese Kompetenz nicht. Ich werde alle Fragen, die wir hier haben, nehmen, und das sind wirklich sehr viele, von Landtagsabgeordneten und Stadträten, und alle fragen Lynn spezifisch, was man über den Ölpreis machen soll, den Benzinpreis machen soll und den Preis der Nahrungsmittel, was man diesbezüglich alles spezifisch machen soll. Und was sollen wir spezifisch tun? Und ich werde die alle Lynn geben, dass er sie mit nach Hause nehmen. Ich denke, prinzipiell hat er diese alle beantwortet. Und ich denke, die Spezifika, die Einzelheiten, können Sie auch auf unserer Webseite finden. Aber ich denke, es gibt auch ein höheres Prinzip, was angesprochen wird. Die letzte Frage, die ich dir stellen werde, ist eigentlich eine zusammengesetzte Frage, die aus verschiedenen Mitgliedern der LaRouche-Jugendbewegung kam, hier in den USA, aber sie reflektiert auch Fragen, die aus der ganzen Welt kamen. Und ich denke, es ist absolut eine Frage, die es wert ist, gestellt zu werden. Lynn, ich verstehe, warum Hillary Clinton vielleicht die wenigst schlimmste Kandidatin für die Präsidentschaft der USA sein kann. Aber es ist auch schwer, sich für sie zu begeistern. Obwohl sie sehr viel zu kurz kommt in dieser Krise, ist sie offensichtlich immer noch viel zu viel für die Finanzoligarchie. Vielleicht besorgen sie sich oder machen sie sich Sorgen um deinen Einfluss auf sie. Meine Sorge ist, wenn sie die Präsidentschaft erlangt und gewinnt, wäre die einzige Möglichkeit, dass sie das tun könnte, dass sie so viele schlechte Abkommen und Handel und Kuhhandel betreiben müsste, um Präsidentin zu werden, und dass sie dann sowieso nicht mehr eine besonders gute Präsidentin sein könnte. Meine Frage an dich ist, vielleicht gibt es eine andere Art und Weise, die Zukunft der Zukunft der Zivilisation sozusagen eine neue Richtung zu geben, die dann nicht dieser politische Zirkus sein würde. Denn vielleicht ist die Politik einfach zu schmutzig.
Nun, das ist ein schwieriges Feld, weil es ein Konfliktfeld ist. Und die sind nun mal, es ist ihrer Charakteristik, schwierig zu sein. Hillary hat nicht wirklich ein Problem, wie das hier beschrieben ist. Bestimmt psychologisch ab und zu mal einen Begriff, so Schwierigkeiten, aber es ist nicht unbedingt das. Wenn man in den USA Präsident ist, dann befindet man sich nicht in einem Vertragsverhältnis mit der Bevölkerung, sondern man ist so eine Art Kommandant im Kriege. Das ist eine der Verantwortungen des Präsidenten. Das heißt, der Präsident muss reagieren auf eine bestimmte Situation, indem er die Gegenwart und die Zukunft in Betracht zieht. Das ist die Aufgabe. Der Präsident kann sich also sagen, nun, meine Damen und Herren, ich hatte letztes Jahr ein paar Ideen vorgestellt. Einige von denen, denke ich, sind gut, aber einige, denke ich, sind Quatsch. Sie sind entweder falsch. Jetzt mit neuen Informationen haben wir herausgefunden, dass wir schiefgelegen haben, und jetzt wird das verändert. Dann gibt es auch bestimmte Dinge, die wir letztes Jahr nicht diskutiert haben und jetzt herausgefunden haben, dass es aber Dinge sind, deren wir uns annehmen müssen. Ja, und so geht man damit um. So würde Franklin Roosevelt an so eine Situation angeht. Ja, letztes Jahr war ich ein richtiger Narr. Aber ich sage euch, ich war nicht der Einzige. Ja? Ich war der am wenigsten verdammte Narr. Ja? Denn, und ihr habt Glück, denn ihr habt denjenigen gekriegt, der am wenigsten närrisch ist. Aber jetzt bin ich zu mir gekommen. Ja? Ja, mich hat's getroffen. Und ich werde euch sagen, das hier wird nicht passieren. Und macht euch keine Sorgen, ich bleibe nicht bei dieser Politik. Wenn ich verrückt wäre, würde ich das durchziehen. Bin ich aber nicht, deswegen wird das geändert. Ihr habt mich gewählt, weil ihr mir vertraut. Ja, ihr vertraut mir als Exekutivkraft dieser Nation, ja, der Fehler gemacht hat und Fehler machen kann. Aber auch die Fähigkeit hat, diese Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Das ist das Beste, was ihr kriegen könnt. Ja, es gibt ein paar Geniestreiche, ja, ab und zu, aber zum größten Teil ist man sozusagen auf der Höhe des Kampfes, im Konflikt und so weiter. Und da muss man reagieren auf jede Situation. Ja, entweder indem man sagt, das ist nicht so wichtig, ja, oder indem wir sagen, da muss was gemacht werden. Aber die meisten Dinge, die man entscheidet, sind eher Annäherungen als Perfektionen. Ja, zum Beispiel der Fall China. China hat eine Reihe von Veränderungen mitgemacht seit der Nazizeit, seit Mao Zedong. Es gab also eine Generation nach der anderen, hat sich eines anderen Problems angenommen. Und wenn man eine gut geführte Regierung hat, ist das die Natur der Sache. Man hat eine lange Sichtweise. Und ich denke, Deng Xiaoping hatte zumindest eine Reflexion einer langfristigen Sichtweise. Aber dann hat man natürlich Politik in der kurzfristig für den kurzen Bereich. Und da hat man nicht das Wissen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Man muss aber etwas tun. Also tut man das. Und man tut das, indem man in Betracht zieht, dass man vielleicht einen Fehler macht. Und man sagt das auch den Leuten. Ja, vielleicht mache ich einen Fehler, aber wir müssen was tun. Das ist mein Vorschlag. Und das ist eine gute Regierung. Aber gleichzeitig gibt es eine andere Ebene. Und da geht es um Prinzipien. Ja. Da geht es darum, was ist Regierung? Was sollte Regierung sein? Was bedeutet unsere Verfassung? Ja. Zum Beispiel die Frage des Krieges. Heute im oligarchischen System suchen solche Leute wie Cheney Krieg. Eine gute Regierung mag Krieg führen, aber sie sucht nicht Krieg zu führen als Ausdruck ihrer Politik. Ja. Sie wird versuchen, Kriege zu verhindern. Alles Mögliche zu tun, um diese verdammten Kriege zu vermeiden. Der Frieden von Westfalen hat die Lektion gelehrt, die jeder verstehen kann, der ein Hirn im Schädel hat. Man rennt nicht herum, um andere Leute umzubringen. Man versucht, ein Problem zu lösen. Man versucht, den Konflikt zu umgehen. Und natürlich hat man mit Regierungen teilweise zu tun, die stinken. Aber man geht mit Staaten nicht in den Krieg, weil sie stinken. Denn wir kennen die Kosten des Krieges. Das Erste, was ein Krieg tut, ist, er füttert und brütet Hass aus. Und das löst Gesellschaften aus. Hass gegen andere. Deswegen versucht man, Kriege zu vermeiden. Das heißt, selbst wenn man Kriege führt und etwas Gutes an einem ist, dann wird man dafür sorgen, dass für denjenigen, auf den man gestern noch geschossen hat und der heute der Gefangene ist, dass man für den sorgt. Das ist, was der Frieden von Westfalen vorschreibt. Also Hillary hat gar kein Problem, wenn sie Präsidentin ist. Sie kann sich hinstellen und kann sagen, ich war ein Narr und die Leute werden sie womöglich dafür lieben. Nun, abschließend würde ich sagen, wenn Leute hier in der Zuhörerschaft, Leute, die international zuhören, Leute, die in der Bewegung sind, wenn sie Schwierigkeiten haben, sich für Obama oder Clinton oder irgendjemand anders zu begeistern, man kann sich mit Sicherheit für Lin begeistern und dafür, was er heute hier im Namen von LaRouche Pack zu sagen hatte. Und man kann dieser Begeisterung auf zweifache Weise Ausdruck geben. Einerseits, indem man Geld gibt, damit wir weitermachen können, was wir tun, aber noch viel mehr. Wenn Sie die Möglichkeit nicht haben, Geld zu geben, dann können Sie immer noch losgehen und jemanden finden, der welches hat. und können, sie können auch selbst eben Zeit investieren, zum Organizer werden, zum Kämpfer, in Zeiten, die mit Sicherheit schwierige Zeiten sind, wo es aber dennoch einen klaren Pfad gibt, dem wir zum Sieg folgen können. Und ich hoffe, Sie schließen sich mir an, Lynn für diese fantastische Präsentation zu danken. Und dann geht's an die Arbeit.
Thank you.